Ich bin Polly.
Ich bin Sebastian.
Das ist unser Podcast Augen zu und durch und wir sprechen hier mit TätowiererInnen, SammlerInnen und miteinander. Uns interessiert der Mensch hinter der Tätowierung
und das ist unsere nächste Folge.
Sebastian hat heute den schönen Satz gesagt, wir sind auch nichts anderes als Telefon.
Ich kann mich nicht mehr erinnern.
Also damit wollte er irgendwie sagen, dass Podcast und Telefon das gleiche ist. Aber das ist, tut nichts zur Sache. Wir haben heute einen nächsten Gast vor uns sitzen in der heutigen Episode Nummer 37. Jetzt muss ich es auch ausstrahlen direkt danach, wenn ich jetzt die Zahl sage. Ja. Na, macht nichts. Also auf jeden Fall haben wir einen neuen Gast vor uns sitzen. Er ist auf einmal da gewesen, zumindest in meiner Wahrnehmung. Ich habe jetzt nicht so lange verfolgt, wann er angefangen hat und wie er angefangen hat. Deswegen, für mich war er dann da, für Sebastian glaube ich auch. Vor uns sitzt André Hake, der bei Pechschwarz tätowiert. Hallo.
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 Ist das so? Warst du auf einmal da? gab's auf einmal irgendeinen Hype und dann war es auf einmal so, dass mehr von dir gehört hatten und über dich wussten?
Oh, das weiß ich nicht. Ich glaube nicht.
Oder tätowierst du, seit du 18 bist?
Nee, aber schon lange, 20 Jahre ungefähr.
Echt? Okay.
Ja.
Oder bist du ganz spät in Social Media eingestiegen?
Ja.
Das dachte ich mir.
Da haben wir's. Dann haben wir das schon mal geklärt. Wie alt bist du, darf ich fragen?
44.
Und was hast du gerade gesagt? 20 Jahre tätowierst du schon. Was hast du vorher gemacht?
Nach der Schule habe ich erstmal eine Ausbildung gemacht. Und dann habe ich nochmal studiert und während dem Studium habe ich angefangen zu tätowieren.
Was für eine Ausbildung hast du gemacht?
Werkzeugmacher? Ja.
Werkzeug vor allen Dingen, ne? Das ist ja, der Jargon da.
Kommst du aus Mecklenburg-Vorpommern?
Nein. Ich komme eigentlich aus Wuppertal und habe aber ganz lange in Dortmund gewohnt.
Ah, okay. Werkzeugmacher. Aber eben im Vorgespräch hast du schon gesagt, dass du verlässliche Maschinen magst und nicht rumfrickeln willst.
Ja, das stimmt.
Das ist also nicht hängen geblieben von der Werkzeugmacher-Ausbildung.
Ich habe das auch nicht so gerne gemacht.
Aber zu Ende?
Ja.
Ich weiß auch nicht, was das ist. Was halt, du baust einen Hammer, oder?
Nee.
Das sind Basic-Sachen.
Oh Gott. Ja, Schaufeln. Nee, man baut Negativformen für so Plastikspritzguss. Mm. Also da werden dann in der Negativform wird dann das so ein Plastikteil hergestellt.
Mhm. Fräst du die ganze Zeit rum? Und
ja, alle möglichen solche Verfahren, so drehen und fräsen und erodieren. Das Schöne daran war, ist schon eine sehr feine Arbeit, sehr genau halt, weil das also schon nicht so grobe Zerspanung ist, sondern wirklich eher feinere Sachen. Aber ich habe das eigentlich gemacht, um dann, was ich danach ja auch angefangen habe, Maschinenbau zu studieren halt. Zu der Zeit war das ganz gut, wenn man dann so einen praktischen Eindruck davon hatte, dass man da theoretisch weiter studiert hat.
Macht Sinn. Mhm.
Machst du noch irgendwas Handwerkliches?
Nein, überhaupt
nicht. Was
da
zurückzuführen ist? Also Handwerk, tätowieren ist auch Handwerk.
Ja.
Auch Kunst, aber auch Handwerk. Aber ich meine im Sinne von, machst du noch was mit Herstellung von Materialien oder so?
Nein.
Du machst nicht dein Piercing-Schmuck selber noch, oder? Nein. Du erodierst den oder so.
Alles Handwerkliche mache ich wirklich sehr ungern.
Okay. So, ja. Da kann man nicht die Klischee-Schublade aufmachen. Okay. Und im Maschinenbaustudium hast du dich fürs Tätowieren entschieden schon.
Ja, genau, da kam das so.
Mhm. Du warst schon selber tätowiert zu der Zeit?
Ja.
Also du in Dortmund, also wir sind jetzt in Dortmund und du bist Anfang 20.
Nee, da sind wir noch im Wuppertal.
Ach, okay.
Ja.
Welches Jahr?
Kurz nach 2000.
Mhm. Okay, jetzt habe ich ihn.
So, vielleicht kurz vorher, vielleicht ein, zwei Jahre vorher.
Mhm. Warst du schon großflächig tätowiert selber?
Nee, also als ich angefangen habe zu tätowieren, noch nicht so wirklich. Ich glaube so, ich hatte vielleicht einen Arm schon halt, ja.
Wie hast du dich dem genähert, das werden zu wollen? Also da kommt dann so ein Gedanke auf.
Ja, also ich habe tatsächlich super viel immer gezeichnet und so. Das war schon sowas, was mich irgendwie begeistert hat und mir Freude gemacht hat.
Und dann hast du eine Mappe gemacht? Und bist alle Studios in deiner Umgebung abgegrast?
Ja, tatsächlich. Wirklich? Ja.
Klassisch. Ja. Was war in der Mappe drin?
Also Sachen, die jetzt sehr, sehr weit weg sind von dem, was ich jetzt mache, halt, ja.
Ja, wirklich?
So, ja. Ja,
klassischer New School.
Nee, New School nicht. Eher, also schon so traditional Sachen, aber farbig halt und so. Mhm.
Auch farbige Sachen?
Ja.
Okay.
Aber ich habe auch lange eigentlich mit Farbe gearbeitet halt.
Ja, jetzt ist auf deinem, also auf deinem Profil sieht man nur noch die schwarzen Sachen.
Ja, ich mache jetzt auch nur noch schwarze Tätowierungen.
Achso, ausschließlich. Du lädst auch nicht nur die farbigen nicht hoch, sondern du machst sie auch gar nicht.
Genau.
Das heißt, du hast ab dem Jahre 2022 kein Problem mit Farbverboten.
Ich hoffe nicht.
Ich habe nie davon gehört. Farben.
Wusste ich gar nicht. Okay, und dann bist du mit deiner Mappe rumgetingelt.
Mhm.
Hast du selektiv geschaut, wo du auch wirklich nur hin willst? Oder erstmal Gießkannenprinzip alle angesprochen, wo man hin kann?
Nö, ich habe mich zu der Zeit schon damit, also natürlich mit, damit beschäftigt halt und mir schon Studios ausgesucht, wo ich war halt.
Mhm.
Also wo ich gerne hätte, also gerne arbeiten wollte halt. Aber es war zu der Zeit auch ein bisschen schwierig halt.
Ich wollte gerade sagen, es waren ja jetzt wahrscheinlich auch noch nicht so viele Studios in Wuppertal.
Nee.
Aber in Wuppertal war das, wo du gesucht hast.
Ja, genau. Und da habe ich dann auch 3 Jahre gearbeitet halt.
Kannst du dich erinnern, wie viele es in Wuppertal zu der Zeit gab?
3.
Ach krass, ja.
Dann noch selektiert.
Und dann
ja, aber also das ist ja in Nordrhein-Westfalen sind ja die Städte sehr eng zusammen halt. Da ist es halt, dann kann man halt auch nochmal in eine andere Stadt fahren halt und man würde das durchaus jeden Tag schaffen, dorthin zu fahren.
Das stimmt, ja.
Ein Arbeitsweg muss man berechnen. Arbeitsweg muss man ja auch mit berechnen.
Heute, Leute, heute muss ich richtig darauf achten. Ich habe heute die leisesten Stimmen neben mir sitzen. Die sanftesten Stimmen. Ich habe schon meinen Regler runtergedreht und deren Regler hoch. Ich hoffe, ich schaffe das mit der Austarierung im Nachhinein.
Wo bist du denn da gelandet? Wie hieß das Studio?
Ich war bei Tattoo for You.
Tattoo for You.
Mhm.
Und das war, da hast du dich auch tätowieren lassen oder?
Als ich da angefangen habe zu arbeiten, habe ich dann dort Tätowierungen bekommen.
War es jetzt nicht so, ich bin bei dem Tätowierer, wo ich mich tätowieren lasse, sondern schon noch ein bisschen weiter.
Mhm. Ja, genau.
Und dann hast du 3 Jahre, wie lange hast du dann?
Ich glaube 3 Jahre war ich da halt.
Mhm. Aber hast du nebenbei noch studiert?
Ja.
Und zu Ende studiert?
Nein.
Weil, in welchem Semester hast du entschieden, dass du es jetzt lässt?
Im 7.
Oh krass, das ist ja schon wirklich.
Ja, das war fast fertig, aber.
Scheiße. Ja, und du hättest keinen Bock mehr gehabt, zu Ende zu machen.
Nee, ich habe morgens dann auch in so einem Büro gearbeitet, wo man so Stecker für Autos konstruiert hat und ich fand das alles ganz furchtbar und wollte das nicht machen.
Okay, also war das klar eigentlich.
Ja.
Okay.
Wie lange hättest du noch müssen? Ein Jahr oder?
Ein Jahr, ungefähr 2 Semester.
Mhm. Das ist krass, ne?
Na gut, aber Abschlussarbeit und alles da.
Ja, ja, das hätte wäre dann auch noch. Dann ja, genau. Mhm.
Ja, okay.
Ja.
Das frage ich dann. Muss ja der Leidensdruck schon sehr hoch sein, wenn man dann sagt, ein Jahr, nicht mal mehr ein Jahr.
Ja, also das Studium als solches fand ich gar nicht so doof halt, aber also mir hat der Eindruck oder der Einblick gut getan, wie es dann, wie hinter das Berufsleben ausgesehen hätte halt. Und das war nicht so, dass ich das machen wollte.
Ja, voll. Das habe ich jetzt auch schon öfters gehört. Erste Praktikum und dann raus.
Agentur gesehen. So. Scheiße. Los.
In die Zukunft. Oh nein.
Und haben die mit dir eine, also weil das ja wirklich jetzt schon ein bisschen her ist und wir haben ja auch schon andere aus der Generation hier sitzen gehabt, war das wirklich eine richtige Ausbildung? Oder warst du einfach 3 Jahre in dem Laden und durftest mitgucken?
Nee, ich habe da schon wirklich viel gelernt halt. Also es war so schon eine Ausbildung, wie man so sich das eigentlich vorstellt halt, ne? Ich habe sehr viel gezeichnet am Anfang und dann habe ich sehr lange erschreckend viele Nadeln gelötet und
all das. So körperliche Schäden vom Lötzinn oder irgendwas so.
Manchmal schiebe ich Sachen darauf, aber.
Wie ist denn das dann zwischenmenschlich? Du kommst in den Laden, sagst, ich würde hier, und dann sagt der nächste Woche, ja, ohne dass ihr euch groß kennt, so eine lange Beziehung einzugehen, War das so unkompliziert?
Nee, so war das eigentlich nicht. Ich bin dann erstmal so ein paar Mal da hingegangen, und um zu zeichnen. Und dann hat man so geguckt, wie es so passt.
Aber schon beschnuppern.
Ja.
Na, weil ich so denke, Leute mit der Mappe denken, ich könnte mich nicht entscheiden innerhalb von einem Stundengespräch, ob ich jetzt 3 Jahre mit dir verbringen will. Deswegen, okay, du hast ein bisschen abgehangen.
Aber das finde ich auch so mutig, ne? Man hängt dann erstmal so, also man hat ja eben nicht wie bei einer Ausbildung so einen Vertrag und einen unterschriebenen Lehrvertrag mit einem Manteltarif von 20 Urlaubstagen und 40-Stunden-Woche, sondern es ist so auf Vertrauensbasis. Hoffentlich kommt der morgen, und du hoffst, dass der hoffentlich auch morgen da ist, sozusagen.
Ja,
so.
Eigentlich schon.
Irgendwie eigentlich.
Ist doch schön.
Aber so war es eigentlich zu der Zeit. Also ich habe das so wahrgenommen, dass es zu der Zeit so war.
Ja, bei mir.
Dann hast du 3 Jahre in dem Laden sozusagen durchgängig gearbeitet und noch darüber hinaus, oder war dann, also wann war klar, jetzt ist es vorbei?
Also ich glaube, nach 3 Jahren bin ich dann gegangen dort.
Um dich auch weiterzuentwickeln, oder?
Ja, ich wollte irgendwie zu meiner eigenen Zeichnung machen, halt, es war sehr Flash-basiert dort, halt, und ja.
Also du hast so Walk-in-Zeug gemacht?
Mhm, genau.
Hast du schon in der Zeit angefangen mit dem, was du eigentlich machen willst, oder kam das erst später?
Das hat sich so gleich, also ich habe da vorher schon gezeichnet. Wenn man selbst zeichnet, zeichnet man ja die Sachen, die man gerne machen möchte oder die man schön findet. Und dann hat sich das so rausgearbeitet, halt, das ist ja auch so, das ist eigentlich auch ein Prozess, finde ich, halt, ne, dass man so herausfindet, was man gerne zeichnet und was gut funktioniert, halt, und so, ja.
Und hast du schon dann zu der Zeit so ein paar Kunden schon sozusagen gesammelt, die eben dann eher auf das stehen, was du gerne machen wolltest? Oder war das dann noch gar nicht? Oder noch nicht so bewusst, dass du jetzt so langsam?
Doch, also klar, haben immer mal wieder Leute Zeichnungen von mir ausgewählt, die sie gerne haben wollten. Aber ich glaube nicht so bewusst wirklich halt. Also, dass man jetzt sagen konnte, okay, ich mache jetzt nur noch meine Sachen, war auch in der Zeit, also zu der Zeit, glaube ich, auch selten, finde ich einfach. Ja. Meistens war das so eine Mischung, halt, dass man versucht hat, seine Sachen so mit einzumischen.
Unterzujubeln
halt, ja.
So. Ich
das sieht ja ganz anders aus.
Das ist nicht schlimm. Das ist viel schöner.
Aber wie war das damals auch mit Mappen? Also du hast dann Sachen gezeigt oder flashed, aufgehangen oder...
Ja, ich hatte so eine Mappe mit meinen Zeichnungen.
Die lag immer zufällig dann da.
Mhm, genau. So, die hat man dann mal immer nach oben gelegt.
Aber durftest du die im Laden auslegen?
Ja.
Achso, okay. Es war nicht nur gezwungenermaßen mit der Walk-in-Stuff, den man da
hat. Stimmt, Mappen. Ja, jetzt bin ich auch wieder. Stimmt, Mappen, ein Stapel und das, was man machen will, muss man halt positionieren.
Muss man positionieren. Und wir hatten halt auch unsere Zeichnungen am Arbeitsplatz hängen. Das war halt. Also es gab auch mehrere Arbeitsstationen und man hatte dann seine Sachen, was man so gerne machen wollte, an der Wand hängen, und das hat eigentlich dann auch so ein bisschen direkt dafür gesorgt, dass man versucht hat, das so einen roten Faden unterzubringen, halt, das ist schon so eine Richtung gewinnt. Halt.
Wo bist du danach hingegangen?
Danach war ich auch nur für eine kurze Zeit, für ein Jahr in Krefeld.
Krefeld gibt es doch so einen bekannten Laden. Wie hieß denn der? Wie hieß denn der Laden, wo du warst?
Ich war, also in Wuppertal habe ich, in dem Studio war Christian Eichenauer, der jetzt Blackbook-Tätowierungen hat in Düsseldorf. Von dem habe ich gelernt. Aber es war nicht
Grüße.
Grüße, genau. Aber das war nicht sein Studio. Und Christian hat dann mit Tom 0815 Tätowierungen aufgemacht in Krefeld, und da war ich für ein Dreivierteljahr, ja, so ungefähr. Aber das war wirklich sehr weit.
Also hast du in Wuppertal gewohnt?
Ja, genau. Das war, ja, genau. Und ich habe morgens noch in diesem Büro gearbeitet. Halt.
Ach so, Opa.
Ja, das war wirklich sehr anstrengend.
Und dann um 17 Uhr dann rüberzufahren, so nach dem Schema?
Nee, ich habe, das war so ein Studentenjob.
Okay.
Und deswegen habe ich so von 6 bis 10 oder 11 dort gearbeitet, und dann bin ich rübergefahren.
Ach, krass.
Und dann bis abends und dann wieder 2 Stunden zurück mit dem Zug.
Das ist ja hart.
Zwei Stunden? Ja, ich glaube, wenn ich es richtig in Erinnerung habe schon.
Also eben nicht eine halbe Stunde.
Nur die Wahrnehmung ist wichtig, nicht ob es die
Fakten interessieren uns gar nicht, nur Gefühle.
Und also du hast nach einem Dreivierteljahr das ad acta gelegt, so weit zu fahren.
Genau, dann habe ich in Dortmund angefangen zu tätowieren.
Bei?
Im Halloween-Store.
Und wie lange hast du da gearbeitet?
8 Jahre.
Okay, das ist die lange.
Das ist die lange Zeit.
Dann. Und warte, jetzt kann ich nicht zusammenrechnen. Wobei, wo sind das wir jetzt genau? Der Slot ist, bevor du nach Berlin gekommen bist.
Nee, dann hatte ich noch 6 Jahre ein eigenes Geschäft in Dortmund.
Ah, okay. Das ist spannend.
Welchen Namen hast du dir ausgedacht?
Es hieß erst Lost Chapel und dann haben wir es, als sich das Team nochmal geändert hat, haben wir es umbenannt in Nuit.
In was?
Nuit.
Nuit. Weil irgendjemand was dagegen hatte, gegen Lost Chapel?
Nee, weil sich das Team halt geändert hat und ich dann wir auch neu eingerichtet haben und alles komplett wieder geändert haben, das ganze Erscheinungsbild des Ladens geändert haben, dann fand ich, eine Umbenennung wäre
schön. War das bei Pechschwarz nicht auch so? Hieß sie nicht vorher Pech und Schwefel?
Nee. Hat sie erzählt, oder? Ja.
Aber Ida war doch da.
Aber wer dann was? Aber es macht ja eigentlich Sinn, wenn neue Leute dazukommt,
Sebastian neu
zu taufen.
Ja, weil Sebastian es immer so mag, wenn ich Querverweise mache. Der André, der jetzt bei Pechschwarz arbeitet, ist sozusagen jetzt da, wo die Studiobesitzerin Ela ist, die bei uns im Podcast war.
Ah,
so.
Damit es hier noch Querverweise ist.
Keine Ahnung.
Ist Ela deine Chefin, richtig?
Nö, nehme ich nicht so wahr, weil wir alle unseren Arbeitsplatz mieten.
Deswegen habe ich Studiobesitzerin nur gesagt. Chefin dachte ich jetzt bestimmt, würde sie, weiß nicht.
Grüße, Ela.
Grüße, Ela.
Ja, genau, Grüße.
Okay, aber nochmal zurück zu deinem eigenen Laden. Du hast was war der Antrieb, erstmal einen eigenen Laden haben zu wollen?
Ego.
Nö, ich meine, manche Leute sagen ja, auf gar keinen Fall will ich ein eigenes Studio haben. Also.
Ach doch, das war schon so in meinem Kopf, dass ich das gerne haben wollte. Und das war mir, also es hat sich so in den Jahren, die ich davor schon gearbeitet habe, hat man ja so Ideen, was man gerne umsetzen wollen würde halt. Das wollte ich nicht und ging auch nicht in dem anderen Laden umzusetzen halt. Also war das schon irgendwie, und es schien mir auch so ein bisschen so eine logische Folge zu sein halt, dass man das so, dass es eigentlich was Schönes ist.
Und du hast ihn allein eröffnet oder schon dann mit Leuten, die du dir gesammelt hast?
Mit meiner Ex-Frau und mit noch 2 Leuten. Also erstmal noch mit einem und dann kam noch hinterher noch jemand Viertes dazu.
Und am Namen höre ich raus, dass es so ein bisschen vom Traditional Street Shop wegging. Oder packe ich das jetzt nur von mir rein und so ein bisschen dir mehr zugeschnitten war?
Also nein, das war nur noch ein Wannadoo-basierter Laden auch, ja.
Also das war schon, hast Erfahrung in einem Traditional Street Shop gesammelt, wo du sagst, das ist eigentlich nicht meins.
Ja, ja, voll. Ja. So. Ja. Also ich fand das ganz gut. Ich finde das auch immer noch, glaube ich, in meinem Kopf ist das auch immer noch so, dass ich denke, dass es um das Handwerk des Tätowierens zu lernen und die technische Seite, ist es wirklich gut, wenn man sehr verschiedene Sachen tätowieren muss, in Anführungszeichen, und das immer so einen so ein bisschen herausfordert, um auch herausarbeiten zu können, was man wirklich gerne macht. Ja. Weil ich glaube, manchmal ist es halt auch unterschiedlich, was einem gut gefällt und was man gut umsetzen kann.
Ja.
Halt, und dann ist es ganz gut, das zumindest mal ausprobiert zu haben oder sich dem so eine Zeit lang gestellt zu haben.
Also du hast auch vorher da wirklich alles tätowiert, von der Rose zur Schrift zum asiatischen irgendwas.
Ja.
Ja.
Okay. Ja. Schon, also ich habe auch immer natürlich Wannadoos gehabt, also das habe ich irgendwie immer schon. Aber die haben sich natürlich im Laufe der Jahre auch sehr verändert und haben auch so eine Wandlung durchgemacht. Aber in den Läden vor meinem eigenen Laden war das schon immer so, dass auch, also jetzt im Halloween Store in Dortmund hatten wir keine Flashes, oder also kein Flash hängen halt, aber die Leute haben sich jetzt schon so Sachen gewünscht. Und das war eine recht große Bandbreite von Sachen, die man dann angenommen hat.
Ja.
Ja, so könnte man das sagen.
Wenn du nicht dann tätowieren würdest, was du jetzt tätowierst, welchen Stil würdest du tätowieren?
Dann wahrscheinlich Traditionals.
Ja, okay.
Und sogar auch farbig.
Wenn es sich nicht vermeiden lässt, ja.
Geh erstmal Black Traditionals runter.
Ich finde Traditionals in ganz schwarz auch wirklich sehr schön.
Oh, ja. Das hat ja
Ja.
Der Würze.
Was?
Hat ja Würze, hat ja Würze. Black Traditionals haben Würze.
Wenn du jemanden gegenüber hast, der auch so spricht wie du, dann sagst du...
Black Traditionals haben Würze.
Ihr sagt ja so zusammen immer mehr in so einem ganz leise Sprecher. Kann ja rausgehen, vielleicht werdet ihr dann wieder lauter auch.
Ich werde gleich laut.
Mach ich merke schon, wie du das gar nicht leiden kannst gerade, dass ich dich zurechtweise. Hast du's?
Ich habe mich beruhigt, weiter geht's.
Cool. Mann. Das eigentlich deine Ex-Frau war auch Tätowiererin?
Ja, die hat in dem Laden, wo ich vorher gearbeitet habe, angefangen zu tätowieren. Mhm. Ja.
Und aufgrund dessen, dass sie dann deine Ex-Frau wurde, wurde das Team verändert? Weil du sagst, es gab so einen Team-Switch und dann auch eine Namensänderung?
Eine Zeit lang danach. Mhm. Eine Zeit lang danach.
Mhm. Und dann hast du 6 Jahre, warst du Chef vom Tattoo-Studio?
Na, also ich habe mich jetzt nicht so wahrgenommen, aber ich war derjenige, der den Laden gemietet hat.
Er hat ja die Verantwortlichkeit übernommen. Ja. Genau. Warum hast du damit aufgehört? Oder warum hast du den Laden zugemacht?
Boah, was ganz anstrengend ist.
Das Chef sagen?
Ja, boah, das ist richtig anstrengend.
Also Leute kamen hoch auf dich zu, wollten Anweisungen oder...
Nee, das eigentlich nicht halt. Aber man muss halt schon immer so Entscheidungen treffen, die natürlich für den Laden dort sind halt. Und es gibt halt dann... Oder man muss sich auch so um Dinge kümmern, die nur den Laden betreffen und vielleicht auch mal sagen, dass irgendwas nicht so toll ist halt. Es ist jetzt nicht so, dass ich nur immer sage, wenn irgendwas toll ist halt, aber ich mache das sehr ungern halt, solche Dinge zu entscheiden und so. Und ich fand, das fand ich sehr anstrengend, obwohl wir hinterher ein sehr harmonisches Team, wo man das eigentlich nicht mehr machen muss. Das, manchmal funktioniert es ja auch einfach so, wenn man sich gut versteht halt. Aber ich finde es auch, das ist halt auch viel mehr Büroarbeit, das fand ich sehr nervig. Oh ja. Und all diese Sachen, um die man sich kümmern muss, fand ich wirklich anstrengend. Eigentlich sitze ich am liebsten irgendwo rum und zeichne oder male Bilder oder tätowiere halt natürlich.
Ja. Ja, und das ist alles ein bisschen in den Hintergrund geraten durch die operative Büroarbeit.
Nee, es ist eben nicht in den Hintergrund geraten, aber die Büroarbeit... Arbeit bleibt dann liegen halt. Und
dann ist gesetzt. Ja.
Schön, so können wir es auch machen.
Ja, das klappt auch. Ja.
Okay, und du hast dann entschieden, dass es besser ist, wenn du wieder in einen Laden reingehst und nicht mehr ihn besitzt.
Also es ist jetzt nicht so, dass das nicht geklappt hat halt. Das hat ja schon lange gut geklappt und als ich den Laden mich entschlossen habe, den Laden abzugeben, lief der auch immer noch sehr gut, aber... Ich wollte das nicht mehr so gerne halt. Ich wollte mich wieder mehr nur mit dem Malen beschäftigen und mit dem Tätowieren. Mhm. Und eigentlich fand ich, war es so an der Zeit, sich nicht mehr so viel mit Sachen zu beschäftigen, mit denen man sich nicht beschäftigen möchte. Und dann kann man das mal so machen.
Klingt gesund. Hat noch jemand den Laden weitergeführt von Leuten, die du da schon hattest? Oder?
Wir hatten so einen Dauergast, der... jetzt immer noch in meinem alten Laden arbeitet. Das ist jetzt auch wieder ein Tätowierstudio, aber den neuen Besitzer kenne ich nicht.
Okay.
Also das,
aber der arbeitet,
der immer, arbeitet immer noch dort. Halt, ja.
Hast du noch Kontakt mit ihm?
Manchmal, wenn ich in Dortmund bin, besuche ich ihn.
Ach,
ja.
Cool, okay. Mhm. Also du bist schon mal vorbeigegangen?
Ja, ja, schon mehrmals.
Halt. Tut das weh oder geht das?
Nee, gar nicht.
Okay.
Das war so eine abgeschlossene Phase. Das hat sich sehr... Oder so eine Phase, hört sich komisch an, abgeschlossene Episode. Das hat sich sehr gut angefühlt, das dann abzugeben und es war auch so zur richtigen Zeit.
Und dann bist du nach Berlin gegangen?
Ja.
Und dann direkt zu Pechschwarz?
Nein.
Wohin?
Dann war ich für ein Jahr bei Les Animaux Sauvages, das in Neukölln.
Mhm. Hast du eigentlich vorher viel Geld verdient mit dem eigenen Laden und hattest dann weniger Geld, weil das... Hast du einen schmerzlichen Einschnitt erfahren, oder?
Nee, eigentlich nicht.
Es war nur eine Befreiung.
Da kam er dann nach Berlin, da war das Kosten nichts wieder ein bisschen.
Ja. Ich kann mir nur vorstellen,
Lebenserhaltungskosten sind ja hier geringer.
Wenn du so viele Leute hast, mit denen du arbeitest, dass ordentlich Kohle reinkommt und dann auf einmal, jetzt muss ich ja hier Miete bezahlen, dass das eine Umstellung ist.
Nö, wir haben uns... in Dortmund auch die Miete geteilt.
Ach so, stimmt. So kann man es ja auch machen.
Ja, wir haben uns einfach die Miete geteilt.
Kollektiv.
Und dann war es eigentlich nicht so viel mehr, was ich dort verdient habe, weil ich konnte ja auch nicht so viel tätowieren, weil ich ja auch die Büroarbeit machen musste. Das war halt das Nervige.
Ja. Ja. Jetzt tätowierst du wieder richtig viel?
Nee, auch nicht. Also nicht so viel, wie ich früher tätowiert habe.
Okay. Was heißt viel früher? Also 6 Tage klassisch?
Ja.
Ja?
Und Sonntag malen?
Ja, genau.
Das ist nicht mehr so.
Nee, ich war eigentlich immer im Laden. Und ich war auch sehr gerne im Laden halt, aber ich habe 6 Tage gearbeitet auf jeden Fall.
Mhm. Wenn man heutzutage zu dir kommt, dann macht man über Instagram einen Termin?
Ja.
Also als du dich dann dem Social Media zugewandt hast, ja, machst du auch deine Termine.
Fand ich das plötzlich sehr angenehm. Ja. Halt.
Hast du abgewettert davor dagegen?
Nö, ich fand es war nur sehr gewöhnungsbedürftig für mich. Selber, dass man sich nicht so benutzt, nicht so wirklich, und dass man sich so viel damit beschäftigen muss, fand ich komisch am Anfang.
Hast du das, durch wen hast du das, wie hast du da einen Einstieg bekommen? Hat jetzt ein junger Mensch dir näher gebracht?
Nee, das ist so immer mehr geworden langsam. Das hat sich so entwickelt, weil es eigentlich, also für den Terminprozess empfinde ich das als sehr angenehm. Ja. Also um den Termin zu planen und solche Sachen. Weil ich Vorgespräche im Laden manchmal, das ist halt schwierig, ne? Also in diesen alten Ladenkonzepten war das so, dass Leute natürlich einfach immer reingekommen sind. Da muss man seinen Termin unterbrechen, was ich wirklich furchtbar finde.
Ja, total.
Oder man macht Beratungstermine aus, dann kommen die Leute aber manchmal nicht. Oder man sitzt da und es ist halt irgendwie, manchmal ist es halt auch nach 5 Minuten geklärt. Halt, ich mache eher hauptsächlich meine Wonne-Dos. Halt, das ist ein sehr kurzes Gespräch manchmal.
Ja. Ciao. Ja.
Wohin? Nein, es geht nur auf den Arm. Okay.
Ja. Okay, danke schön.
So. Das ist ja auch meistens so nach Feierabend oder ja, vor. Also irgendwie.
Ich fand das dann irgendwann auch richtig gemein, weil die Leute sind teilweise dann von weiter weggekommen und dann legt man diese Zeichnung dahin und sagt, ja, okay, und dann geht das, manchmal haben die Leute ja auch keine Vorstellung, wie lange so ein Gespräch dann geht, und dann geht es halt wirklich sehr kurz, weil ich halt ja mein Wonne-Do tätowiere halt. Und
dann, oh. Musst du noch irgendwelche Show machen, damit du den Raum füllst.
Also ich kann es mir so von Stanley zumindest schon mal aufbringen, dass man sich vorstellen kann. Ich
lose am Ende
schon mal.
Oh. Ja, das war für beide Seiten dann irgendwie komisch, glaube ich, und dann kann man das lieber so in so einem.
Bist du dann so nüchtern und sagst dann so, bitteschön, und lächelst und schweigst, oder versuchst du tatsächlich einen Raum zu füllen und machst irgendwelche. Das klingt jetzt so nüchtern. Ja, es war ein bisschen nüchtern. Hast dir das Ding gezeigt, dann sind sie wieder gegangen.
Ja, so manchmal fürchte ich schon.
So was frage ich mir, das konsequent dann.
Ja.
Oh. Und der Kunde steht dann.
Wieso denn jetzt eben genau? Ja. So,
gut. Das war's dann jetzt.
Ach. Ja, das wird schön.
Ja, genau. Wir sehen uns dann. Schön, dich kennengelernt zu haben.
Aber das klingt so gemein, aber das ist nicht so gemein. Nee. Da, aber es ist so.
Aber das ist so der schlimmste Fall, der dann da ist. Halt.
Ja. Insofern ist es für den Kunden ja auch angenehm, dass es über Instagram abzufrühstücken ist, weil meistens wird es ja wahrscheinlich dann nur die Lücke sehen oder das, wo es hinkommt. Und ob es passt und dass es nicht zu klein wird. Und dann passt es ja schon.
Ja, genau. Ja.
Oder gab es, also nimmst du auch Bezug auf Körperform oder so? Oder hast du da auch manchmal umgezeichnet oder zeichnest du nochmal um? Empfiehlt dir das jetzt?
Also manchmal, also klar, wenn die Idee gut ist halt oder wenn es für die Stelle passender erscheint, zeichne ich meine Sachen um. Es kommt aber sehr selten vor, weil ich meistens eine Auswahl an Stellen dann schreibe, wo ich es gerne hin machen würde.
Ja. Ich habe das schon gesehen. Was, du? Oh Gott, jetzt nicht, dass ich das jetzt verwechsel. Hast du ein Gewinnspiel gepostet? Wo man dann. Und dann hast du nämlich. Da stand nämlich explizit nur Arm oder Beine oder sowas.
Nee, das habe ich, glaube ich, nicht dabei geschrieben. Ich habe letztens so ein Giveaway
mit so einem
gemacht.
Weißen. Der Hintergrund war so ein weißes Herz.
Ja.
Genau, doch, dann war das.
Ja, dann war das von mir. Seite. Ja.
Genau. Und
habe ich das dabei
dann
geschrieben?
Die Körperstellung.
Ja?
Da dachte ich, ach, oh, okay. Das, da hat jemand, möchte auf jeden Fall schon mal direkt sagen, wo es hin kann und wo nicht.
Ja. Ja, sonst, gerade bei solchen Situationen ist das dann, da denkt man nichts Böses und dann kommen sehr seltsame Stellen, die dann vielleicht wirklich nicht passen.
Ja.
Halt. Ja.
Aber du hast ein Gewinnspiel gemacht.
Ja, das war so ein Giveaway.
Was meinst du mit Giveaway oder Gewinnspiel?
Ich wollte das mal ausprobieren. Dann die Leute konnten mir ihre Idee schreiben, was ich sehr interessant fand, weil ich meistens meine Wonnedos mache. Also es ist meistens ja meine Idee, die ich zeichne halt. Und ich fand das mal ganz schön, wenn Leute mal Motive vorschlagen, die sie vielleicht gerne sehen würden.
Ah, okay. Mhm.
Und dann nur gezeichnet sehen wollen oder tätowiert sehen wollen?
Nee, die Idee, die ich am besten finde, tätowiere ich dann auch.
Kostenlos?
Ja.
Ach, das ist ja krass.
Ah, das ist ein Giveaway. Okay.
Genau. Aber auch nur einmal, nicht immer.
Nein, aber was ich finde das ja gerade so lustig.
Das war's.
Ich tätowiere gerne kostenlose Sachen. Zitat André Hack. Nein, ich finde es so lustig, weil aber macht ja Sinn, da du das dann hauptsächlich gewohnt bist, deine Wonnedos zu tätowieren. Für andere ist es ja total normal, nur das zu tätowieren, was alle Kunden, was sich Kunden wünschen und Ideen dann umzusetzen. Und deswegen ist es witzig, dass du machst ein Gewinnspiel daraus für das, was du 5 Jahre lang gemacht hast, sozusagen, nämlich umgesetzt, was
aber
Kunden wollen.
Das Neue daran ist ja, dass du eine Auswahl hast. Das finde ich ja, ja, du kannst ja dann wirklich, ja, Creme de la Creme.
Ist das schon draußen? Ist dann schon die Entscheidung gefallen?
Ja.
Was ist es denn geworden?
Es war Jeanne d'Arc auf dem Scheiterhaufen.
Fand ich. Ist es dann mit einer persönlichen Geschichte oder hat jeder nur kurz geschrieben Jeanne d'Arc Scheiterhaufen oder Krähe mit?
Ja, nur das Motiv.
War es schwer auszuwählen oder war gleich klar?
Nee, war schwer.
Also es gab ein paar Sachen, die dir gefallen haben?
Ja, sehr viele sogar.
Was hat dir noch? Was ist dir noch in Erinnerung?
Das zeichne ich jetzt demnächst als Wonnedos. Ich wollte
einfach nur seine Wonnedos-Ideen-Katalog führen.
Ist es aus einem Bedürfnis heraus, dass du merkst, du kreist, oh, ist ja voll suggestiv, du kreist um dich selber oder ist alles sehr autobiografisch und brauchst neuen Input oder?
Nee, eigentlich nicht. Also ich fand einfach die Idee super interessant, weil manchmal, also ich mache natürlich, ich verweigere mich jetzt nicht vor Custom-Arbeiten. Manchmal mache ich das auch, wenn es wirklich in meine Thematik und in meinem Stil passt, mache ich das sehr gerne sogar. Und habe irgendwann gedacht, boah, die Ideen, die Leute mir schreiben, was ich manchmal als Custom-Arbeit mache, ist manchmal echt, sind voll die super guten Ideen, auf die man manchmal nicht kommt. Und dann fand ich das halt einfach mal, wollte ich das vielleicht so geballt mal haben oder habe mir das gewünscht halt. Und dann habe ich das mir so ausgedacht und das hat auch gut geklappt.
Cool. Ja, ich fand es lustig, dass du sozusagen schon so eine so schlaue Marketingmechanismen nutzt.
Ist mir erst hinterher aufgefallen.
Ja, und die sozusagen im Kommerziellen schon überall benutzt werden und dass jemand, der dann eher später Social Media sozusagen für sich entschieden hat, dann aber schon die gewieften Marketing, den
Handwerkskasten benutzt. Ja, für mich war es jetzt auch voll neu. Wie was dann? Aber das Prinzip, die Idee ist.
Aber ich kann dir gleich sagen, wer es kommt. Was sagst du immer über Marketing?
Was?
Was sagst du immer über Marketing?
Dass es schwarze Magie ist oder was?
Und jetzt sind wir bei Okkultismus.
Die Überleitung.
Den Bogen, oder?
Vorher noch eine Werbepause. Oh. Und
nee. Du tätowierst ganz viele Hexen.
Ja.
Ist die Hexe dein Key-Visual quasi?
Ja, im Moment schon.
Du weißt, was ein Key-Visual ist. Ja, okay, du bist komplett gut.
Das auch,
Aber ja, du, also genau, im Moment sind das viele Hexen mit verschiedenen Besenhaltungen. In verschiedenen Besenhaltungen. Das kam aber von dir. Es war nicht ein Kundenwunsch und dann hat es einen Selbstlauf gehabt, sondern...
Nee, ich habe, ich glaube, mal 2 oder 3 gezeichnet am Anfang und dann hat das Spaß gemacht, die zu zeichnen und man bemerkt, dass man die immer wieder neu
positionieren
kann. Also denen neue Positionen geben kann. Halt.
Ja.
Und das hat Spaß gemacht.
Wie viele hast du schon tätowiert?
Weiß ich nicht.
Sind alle hochgeladen, 13. die du tätowiert hast? Also lädst du konsequent alles hoch, was du tätowierst?
Eigentlich schon, ja.
Okay.
Ja, meistens schon.
Und ich habe gesehen, du hast, deine Kunden haben einen Hang zu besonderen oder / nervigen Stellen. Also, viele Rippenbögen.
Ja,
und aber wahrscheinlich hast du die doch ausgesucht, oder?
Die Stellen?
Mhm.
Nein.
Bei solchen Sachen, weil du meintest, dass du deine Designs, oder war es jetzt nur bei dem Giveaway?
Das war nur bei dem Giveaway, ja. Nee. Also, das liegt manchmal, die Auswahl für mögliche Positionen ist nicht so groß, weil meine Motive meistens so DIN A4 Seiten hoch sind oder DIN A4 Seiten groß sind, dann kommen halt nicht mehr so viele Positionen in Frage, die man zumindest häufig tätowieren würde. Ja. Also meine Wannadoos sind meistens in der Größe. Natürlich würde ich als Custom-Arbeit auch eine Halsseite oder alle möglichen Positionen tätowieren halt, aber meine Wannadoos haben meistens so ungefähr diese Größe.
Und dann, oder größer, ne?
Oder größer halt. Und dann kommen halt Oberschenkel natürlich gerne in Frage.
Seiten.
Und bei so, wenn man also Figuren darstellt oder Gesichter, ist es halt auch immer noch gut, wenn die Stelle relativ eben ist und nicht vielleicht, also
kein Knie.
Kein Knie halt, das ja. ist halt, funktioniert nicht so gut. Oder irgendwie, ja, solche, ja, klar, solche Stellen halt. Dann kommen halt Oberschenkel, Seiten vorne, Rücken und Rippen.
In du Frage. Willst die großen Lieblingsstellen.
Ja, ich will die schönen Stellen.
Klar. Verständlich.
Aber ich meine, eine Hexe, die dann noch mitten im Besen, das ist ja sehr sperrig, das geht ja auch wirklich in die Hose, wenn du das auf dem Handrücken oder auf einem Fußrücken machst, weil es ja halt super klein wird. Oder würdest du so eine Motive auch runterreichen, andere Linienstärke nehmen?
Nein. Nee, das mache ich nicht. Weil die Schraffuren, finde ich, brauchen halt auch Platz. Ja, damit die gut in der, und damit die gut in der Haut stehen und damit die Schraffurlinien nicht zu wenige werden, die sind ja auch praktisch. Also das verändere ich an den Wannadoos wirklich sehr ungern, wenn man das jetzt so runter reduzieren würde, wie du sagst. Dann wird das Motiv halt auch schnell zu simpel. Es lebt ja davon, dass es so durchschraffiert ist. Und dann impliziert das eigentlich die Größe. Kleiner kann man es eigentlich nicht machen, halt, weil es dann nicht haltbar wäre, also nicht so schön altern würde.
Ja.
Das heißt, so einen Holzschnitt an, also ähnlichen Motive tätowierst du dann auch nicht auf irgendeinen kleinen Lückenfüller, weil dann da diese, das geht ja dann verloren grundsätzlich, ne?
Ja, also da müsste sich das Motiv ändern, ne? Man kann halt, man könnte natürlich, wenn man jetzt nur einen Kopf in diesem Holzschnittstil macht, könnte man den auf den Handrücken machen, halt. Aber halt keine ganze Figur, mit Besen halt und sowas. Das funktioniert dann nicht. Halt, ne? Aber ein Gesicht durchaus halt. Ne? Das ist halt so.
Also du machst auch Lückenfüller und kleine Sachen.
Ja.
Wenn man anfragt.
Ja. Mhm. Aber vorne du eher nicht.
Hast du da Bock drauf? Also so dich in der Lücke reinzuquetschen oder eher so, naja.
Habe ich auf jeden Fall. Aber also wenn ich den Termin annehme, dann habe ich auch Lust darauf halt. Also das ist Gott sei Dank tatsächlich so, dass ich das so, also wenn ich das machen möchte, wenn ich schreibe, dass ich das machen möchte, habe ich auch wirklich Lust darauf.
Das ist doch eine Sicherheit. Wie sagst du ab? Oder wie sagst du, wenn es nicht passt? Also wie, oder dann, wie fühlst du dich dabei?
Schreibe ich, dass ich das nicht machen möchte.
Ja?
Ja. Das ist ja das Schöne, wenn man das schreiben kann.
Ja.
Das ist auch besser, als wenn jemand am Tresen steht. Hi, ich wollte mich mit André Hake so eine Rose mit einer Sonne.
Ich komme aus Österreich.
Ich bin extra hierher gekommen.
Oh Gott.
Würde dir das schwerfallen?
Ja, das würde mir schwerfallen.
Vielleicht ist er auch vage.
Ja, wir
nein, auch nicht. Auch nicht.
Wie viele hast du schon? Wie viele?
Drei habe ich schon, ich schreibe jetzt auch.
Wie Schiffe versenken.
Kein irgendwann findest du. Keine Waage. Und auch keine Jungfrau.
Ja, das habe ich auch festgestellt. Es gibt ja auch Vorteile. Ne? Die werden ja immer dann dieses, ja, das fand ich auch hart.
Du fandest es hart, das abzusagen?
Direkt ins... das abzusagen nicht, aber die Reaktion in Kauf zu nehmen. Und so ist es halt, ich habe bis jetzt noch nicht oft so eine wütende Antwort bekommen oder so. Die meisten freuen sich ja dann auch, dass es so wenig Aufwand hat für sie, nehme ich mal an. So. Oder was bekommst du für Reaktionen?
Ich finde, die Unangenehmheit entsteht aus der persönlichen, also aus dieser Situation, dass man sich gegenübersteht. Ne? Also ich glaube, das liegt dann halt auch daran, man geht in so einen Laden und sagt, dass man das gerne haben möchte und dann sagt der andere, das möchte ich aber nicht machen, dann fühlt man sich auch, also ich würde mich dann auch doof oder unwohl fühlen.
Ist so ein Korb halt, ne? So
ja, irgendwie ist das ist einfach nicht schön halt, das ist nicht so, wie man es sich vorgestellt hat, auf jeden Fall. Und wenn man das einfach so innerhalb von so privaten Nachrichten austauscht, muss sich keiner doof fühlen und das ist alles gut.
Also unverbindlicher.
Ja.
Stimmt. Es war auch ein Korb, aber es ist halt so ein lustiger Chat. Oh, ja, mal ja, probiert, ja, dann schreibe ich den nächsten. Ja. Ich glaube, es ist halt auch nicht viel Energieaufwand. Ne? Das ist dann aber diese Enttäuschung, bin hergefahren. Ne? Ja. Und so ist es kurz rein. Nee, feiere ich auch voll ab.
Jetzt, also es entsteht ja einfach daraus, dass keiner sich bloßgestellt fühlt und für keinen, genau, ist es, für keinen ist es irgendwie unwohl. Ja, das ist viel schöner.
Aber ich habe verstanden, das meiste kommt schon über deine Wannados.
Ja.
Und deswegen ist es auch, es dauert auch länger, dann einen Termin für was Custom-mäßiges zu bekommen, weil du dann wahrscheinlich schon eher voll bist mit den Terminen für deine Wannados.
Ja, also so lange dauert das bei mir nie. Ich belege nämlich meine Termine nur monatsweise.
Ach, okay.
Mhm. Und also klar ist es so, dass ich erstmal meine Wannados dann oder die Wannado-Anfragen belege und dann bleibt bestimmt noch ein bisschen was auf. Und da lege ich dann Custom-Stücke rein.
Man kann dir also einfach schreiben.
Ja.
Man soll es einfach probieren. Wenn man eine gute Idee hat, so wie Jeanne d'Arc auf dem Scheiterhaufen, dann bist vielleicht auch du dabei.
Und es sollte schwarz sein.
Und es soll, genau.
Ja. Und Holzschnittsoptik ist auch Muss.
Oder nicht unbedingt.
Nee, sind ja nicht alle Sachen.
Nee, ich mache auch schattierte Sachen halt. Auch das schon, wird, auch manchmal ganz gerne. Aber im Moment mache ich wirklich sehr viel Holzschnittsachen. Ja. Die mag ich auch im Moment sehr gerne. Ja.
Muss es immer, jetzt machen wir wirklich den echten Bogen, muss es immer was Okkultes sein? Oder kommen Leute schon natürlicherweise, weil sich das jetzt manifestiert hat mit okkulten Sachen?
Zum Glück ja.
Kommt jetzt auch keiner mit der Sonne.
Sonnen sind ja schon auch okkult. Also das okkulte Motivspektrum ist überraschend groß.
Stimmt, ich wollte gerade sagen, ich habe gerade selber im Kopf überlegt, was wäre denn auf keinen Fall nicht okkult.
8-Ball mit Flammen.
Ja,
den würde ich auch vielleicht lieber nicht.
Ja, der ist schwarz.
Ich würde gerne 8-Ball nicht. Kirschen auch nicht so gerne.
Wenn sich das vermeiden lässt, wäre das schön.
Ja. Obwohl, Traditional hat auch Überschneidungen.
Ja. Also auf jeden Fall ist es schwieriger, glaube ich, was zu finden, was nicht definitiv nicht okkult ist, als dass du bestimmt so ein paar Sachen, die man jetzt im Kopf was sagen kannst, die sind, haben auch okkulten Ursprungs vielleicht, wie die Sonne.
Wie sieht es denn mit klassischen Religiösen aus, so katholische Ikonen, also in die komplett andere Richtung?
Wenn ich jetzt ein Sacred Heart haben möchte?
Also so Ikonografie kann ja super finster sein, besonders wenn es so aus dem orthodoxen Raum kommt, dann hat es schon was Finsteres und ich finde auch ein bisschen was Okkultes, vielleicht, ja, könnte man eigentlich sagen, also ist ja nicht wirklich okkult, aber das hat sowas, so eine düstere Ästhetik. Mhm. Das finde ich ganz schön. Mhm. Ich glaube, Leute, die jetzt irgendwie Zitate oder Kreuze.
Psalmen.
Würdest du nicht machen?
Die haben mich auch noch nie gefragt, ob ich das machen möchte.
Die wollen nicht, dass du die tätowierst. Nein. Eigentlich logisch. Das ist wieder Exorzismus rückwärts. Das liegt ja auch noch in meiner Haut.
Das muss ich nicht ablehnen, weil es keiner fragt.
Weil es Gott sei Dank keiner fragt.
Hast du so einen Querschnitt von den, also hast du, bemerkst du Gemeinsamkeiten zwischen deinen Kunden?
Ja.
Hast du da irgendwelche?
Ja, jetzt habe ich das so leichtfertig bejaht.
Ja.
Ja, also es gibt schon Gemeinsamkeiten, glaube ich schon. Also so, dass man finstere Sachen mag, glaube ich, oder so eine Ästhetik bevorzugt. Eine okkulte Ästhetik bevorzugt, was nicht unbedingt heißt, dass man sich damit beschäftigt, sondern vielleicht auch nur das Visuelle davon mag.
Findet,
das
ne?
ist, ja, genau.
Das ist okay für dich.
Das ist völlig in Ordnung für mich.
Du brauchst kein Hintergrundwissen des Kunden und drückst ihm auch nichts auf oder ihr.
Nee, ich rede sehr wenig beim Termin.
Vorher auch.
Das ist übrigens der Grund, warum ich den Podcast aufgenommen habe. Den Podcast spielt André jetzt nämlich immer ab. Wenn bei seinen Sitzungen. Vorher hat er ganz viel geredet.
Das ist doch mal normal. Das ist der Sinn dieses Podcasts.
Ja. Genau. Hier hör doch meinen Podcast, weil bei Linien rede ich immer nicht so viel. Das ist gut.
Aber ist das Reden tatsächlich dem technischen oder der Konzentration der Arbeit gewidmet oder?
Ja, ich bin nicht gut in Multitasking. Hm. Ja.
Super.
Also ich habe wirklich den Eindruck, manchmal, wenn es sehr entspannt ist, kann man sich auch, also kann man sich gut unterhalten. Manchmal hat man das ja so, dass man so einfach direkt irgendwie viel redet oder sich unterhält. Wenn man sich aber auf das Gespräch richtig konzentrieren muss, merke ich einfach, dass ich viel langsamer tätowiere und länger dafür brauche und auch so aufhöre zu tätowieren, wenn ich irgendwas sage.
Das ist auch der Bogen.
Ja. Das mag man eigentlich nicht so gerne.
So. Ja, also, wo hast denn du deinen Platz im Pechschwarz? Ist das in einem offenen Bereich oder hast du einen extra?
Nee, ich habe einen eigenen Raum.
Hm. In einem kleinen? In diesem, da gibt es doch zwei, ne?
Nee, in einem großen.
Ja.
Nee, wir haben drei Abteile.
Ach so.
Im ersten Innenhof zwei und dann den großen Laden.
Genau.
Auf der Rückseite.
Ja.
Da ist ein Raum, wo nur ein Arbeitsplatz reinplatzt.
War das Bedingung oder für dich, da zu arbeiten? Oder?
Nee, ich war erst in einem großen Raum. Das fand ich auch ganz schön. Aber dann ist der kleine Raum frei geworden. Dann war ich sehr motiviert darauf, den zu bekommen.
Einfach reingesetzt.
Ja. Wir gehen nicht mehr raus. Abgeschlossen.
Ja. Meine. Ja. Ja, weil ich auch feststelle, manche Leute wollen gar nicht alleine arbeiten. Für mich war es auch schon mal das Ziel, irgendwie ein eigenes Zimmer oder manche fühlen sich da gar nicht wohl.
Also für mich ist es so die tatsächlich perfekte Kombination, weil ich würde auch nicht alleine in einem eigenen Geschäft arbeiten wollen. Dann ist man, glaube ich, so sehr isoliert oder es kann auch so zu, dass man sich nur noch so um sich selbst dreht und nur noch seine eigenen Sachen macht halt. Und das ist das Schöne an der Kombination jetzt, dass man sehr viel Austausch haben kann und auch hat natürlich halt. Aber man kann, wenn man jetzt der Kunde zum Beispiel wieder am Rippenbogen tätowiert wird, finde ich es halt ganz schön, wenn man halt nicht so offen auf so einem Präsentierteller liegt in einem Raum mit ganz vielen Leuten, die der Kunde nicht kennt halt und man fühlt sich eh schon, ist aufgeregt und sowas halt und finde ich es schöner, wenn man einfach zu zweit in so einem kleinen Raum ist halt und dann fühlt man sich wohler und die Atmosphäre ist entspannter, finde ich. Und man kann halt auch die Tür zumachen und ist für sich und kann konzentriert arbeiten.
Ja.
Musikalisch kannst du es ja auch ein bisschen passgenauer begleiten.
Das ist sehr wichtig für mich.
Halt. Das hätte mich jetzt hart gewundert, wenn du sagst, du, bei mir läuft Radio.
Bist du Black Metaler? Nee.
Früher habe ich tatsächlich sehr viel Black Metal gehört und auch mal eine kurze Zeit gespielt. Aber.
Als Gitarrist?
Ja, aber ich bin kein guter Musiker leider.
Du bist kein guter Musiker.
Nein.
Sieht ihm das an, dass er ein Gitarrist wäre?
Weiß nicht, ja, dann muss ich jetzt auch erklären, woran ich es festmache, ne? Wenn ich jetzt sage, ja.
Ja.
Ja, mein Lieber.
Oder sagst du, möchtest du diese Zeit von deiner Redezeit abgeben?
Ja. Ja,
sehr gerne. Wir können mir das gerne klären.
Ich kann ihm das Redezeit abzugeben, wenn sie
fragen. Aber ich weiß jetzt so, Gitarrist, ja. Gibt's also.
Ja, es gibt Klischee. Klischees von, was wer wählt. Für ein Instrument. Mhm. Na, jetzt dachte ich mir bei der, bei dem geringen Interesse viel zu erzählen, wird da wohl kein Frontsänger sein.
Stimmt, ja.
Ich weiß gar nicht, warum ich Schlagzeuger habe ich schon ausgeschlossen gehabt. Dann war noch Bass und Gitarre. Und dann dachte, das ist aber jetzt richtig klischeemäßig, dann dachte ich, es gibt ja schon viel Sinn an ihm für Ästhetik und die Brille finde ich sehr besonders und solche Sachen. Also dann schon auch schmücken. Und das ist dann eher der Gitarrist.
Ja.
Ausschlussverfahren. Dankeschön.
So.
Ja. Ich war nur beeindruckt.
Deswegen war ich ja schon bei Marco, weil ich schon diesen ästhetischen Sinn gerade schon öfters jetzt so drin hatte. Also es ist schon auch, geht auch schon um Schmücken.
Was läuft denn jetzt für Musik?
Mittlerweile, also nicht mehr Black Metal?
Nee, also ich höre ab und zu noch Black Metal, aber meistens eher so ganz altes Zeug, was ich früher gut fand und dann mag man
so
das
70er
halt.
So 70er Black Metal.
Nee, so alt bin ich ja auch nicht.
Nee, aber man kann ja trotzdem alte Sachen hören. Nee, das
kann
ich. Aber so
Vintage. Dankeschön.
44 ist das schon ein Wunderpunkt.
Dann wird man empfindlich.
Man kann ja trotzdem aus den 60ern irgendwelchen Black Metal hören.
Ja.
So.
Nee, jetzt im Moment läuft viel Drone.
Was ist
Sebastian
Drone?
Sebastian überlegt jetzt, was Drone ist.
Kannst du es beschreiben? Oder
ja,
willst
das, sind,
du beschreiben?
Das sind so Gitarren und Bass-Soundwände ohne Gesang.
Mhm.
Finde ich auch ganz gut.
Ja.
Ist das so post-rockig?
Ja, ist schon irgendwie Post-Metal-Zeug. Drone.
So
ist halt
Flächen,
so Flächen.
Ja. Ohne Schlagzeug?
Mhm.
Manchmal ja, aber es gibt auch mit, gibt's auch mit Schlagzeug.
Aber geht es da um so einen Klangteppich, eine Atmosphäre?
Es geht ja um so Soundwände und auch manchmal schöne Melodien, natürlich halt sowas. Ja.
Gehen dir dann Texte auf den Sack beim Tätowieren? Oder ist das, oder?
Nee, beim Tätowieren nicht. Manchmal gehen mir Texte generell auf die Nerven.
Zappelt gerade noch so.
Aber, oh, nee, aber also... weiß ich nicht, halt, wenn man manchmal, also klar, Texte können super gut sein, aber ich finde, weiß ich nicht, manchmal ist halt, also ich finde, wenn man jetzt Musik mit Gesang hört, dann steht oder fällt es mit dem Sänger oder der Sängerin, ob einem die Musik gefällt. Mhm. Und manchmal... Also das Interessante an diesen, an so, an Musik ohne Gesang ist, dass die Musik alleine so interessant sein muss, dass sie einen so fesselt, dass es auch ohne Gesang auskommt. Das ist halt einfach gute Musik.
Stimmt.
Macht Sinn. Ich dachte jetzt, obwohl, wenn du sagst, du redest eh nicht viel, dann
wäre der Text zu... vorgegeben.
Oder was ich von früher kenne, diese Playlist, die man hat und irgendwann immer wieder dieselben Geschichten,
das
dieselben
hat man Leute
und du denkst, oh, also ein Soundteppich.
Das hat man auch und das finde ich passiert schneller, wenn man Musik mit, also wenn man dem Text natürlich folgen kann, halt dann passiert es schneller, dass man denkt, so, boah, ja, das habe ich jetzt auch wirklich schon häufig gehört.
Das stimmt.
Verstand springt sofort an.
Aber ich höre halt auch super viel Musik mit Gesang halt, das ist jetzt, das wollte ich jetzt nicht damit sagen, halt ich höre noch viel so Coldwave und Darkwave Sachen, was sich so anhört, wie so 80er aber neu ist. Sowas finde ich super gut. Da ist ja der Gesang sehr im Vordergrund, halt das ist so gegensätzlich dazu. Und sonst Doom und manchmal auch ein bisschen Stoner-Zeug.
Mhm. Ist dein Raum, hast du den selber gestaltet oder?
Ja, es hängen meine Bilder an den Wänden.
Ist der schwarz?
Eine Wand nur.
Sonst lässt sich schwer arbeiten, ne?
Ja. Auch. Das ist die Wand, auf die ich gucke, wenn ich arbeite.
Ja. Ich stelle mir dein Laden, ich stelle mir deinen Raum so ein bisschen vor wie bei Uncle Allen, wie Conspiracy Inc. Dass da viel Devotionalien hängen. Ich weiß nicht, ob du mal da warst.
Nee, war ich leider noch nicht.
Also so viele.
Würde mich aber interessieren.
Ja, bei ihm hängen ja also an jeder Wand, also die, das ist ja wirklich wie ein Museum unten. Mhm. Und da hängen wirklich dicht an dicht. Ja, alles. Devotionalien aus Kirchen, umgedrehte Kreuze, Winkel, alte Winkelmessen, alte Winkelmesser. Nee, keine Madonnen. Aber manchmal schon so Sacred Hearts oder so katholische.
Richtig rum aber.
Ja, ich glaube ja. Aber sonst, also viel sowas. Holzkreuze umgedreht, aber dann so ganz viel Schlüssel. Keine Ahnung, wie viele Schlüssel so.
Bei mir ist es noch recht leer.
Ja? Ja, China.
Okay. Ja.
Nicht so ein Museum.
Ja, im Moment schon. Ja.
Wie ist zu Hause? Ist es dann?
Da ist es voll.
Voll.
Ja, das ist anders da.
Wenn man zu dir nach Hause kommt, weiß man dann, was los ist sozusagen?
Nö, es hängt nur viel an den Wänden und liegt viel Zeug rum.
Aber so subkulturell, meine ich, weiß man dann gleich.
Ja, das glaube ich schon. Ich fürchte schon, ja.
Okay. Ich
fürchte schon. Nein, das eigentlich nicht.
Was heißt, ich fürchte schon? Fürchtest du Klischee oder was?
Ja, ich kann das ja selbst gar nicht mehr so beurteilen, ja, was man denken würde, wenn man jetzt bei mir reinkommt und das erste Mal da ist. Aber ich fürchte, dass man das sehr gut einordnen könnte. Ja. Da kann man nicht viel geheim halten.
Ja, so Ziegenkopf. Reinkommt. Nee. Ja, was hat es denn jetzt wirklich mal auf sich damit, mit diesem Okkultismus bei dir?
Oh, damit beschäftige ich mich schon ganz lange.
Wie lange?
Boah, wirklich super lange, kann ich gar nicht so sagen. Also.
Schon wirklich im Teenager-Alter?
Ja, glaube ich schon, würde ich sagen.
Wie begann das? Kannst du das rückverfolgen? Was waren die ersten?
Ich würde jetzt so spontan sagen, super viel lesen. Ich habe sehr viel darüber gelesen, einfach. Mhm. Und habe das gerne gelesen. Das hat mir immer irgendwie, regt das so zur Selbstreflexion an oder darüber, über solche Themen nachzudenken, was das Selbst ist, was man, wer man ist. Und
würdest du sagen, ist bei Okkultismus anders als bei Religion? Ist ja eine Religion, ne? Was ist Okkultismus?
Das ist nicht zwingendermaßen eine Religion. Das bedeutet erstmal halt, dass es irgendwie so war, sich damit beschäftigt, was vormals nicht bewusst ist, bewusst werden könnte.
Oh. Warte, ich schreibe mir Zitatnummer auf. Zuschnitt. Okay, ja, stimmt, das ist ja per se noch nicht eine Religion. Wenn man dann Satanist ist, hat man eine Religion.
Satanismus gibt es, glaube ich, als Religion und auch eher als philosophisches Konzept.
Ja, okay. Was hast du gerade fragen wollen, Sebastian? Entschuldigung.
Ich habe nur Philosophie das Wort eingeworfen.
Ja, das finde ich auch. Also gehört untrennbar zum Okkulten.
Und aber kannst du so erste Berührungspunkte sagen von früher? Also weil irgendwie braucht man ja so einen Zugang. Man liest ja nicht ohne Grund mit 15.
Ja, mit welchem Buch oder mit welchen Menschen bist du eingestiegen? Was war die Oberfläche? Ja.
Okay, also erste Bücher waren auf jeden Fall Crowley, das Buch 4, das sind 2 Bände.
Mhm. Da warst du 16.
Ja.
Wie findest du die Romane von ihm?
Gut. Ja. Also kommt, welchen hast du im Sinn?
Was war das? Dieses Tagebuch des eines Narren? Dieser wurde ja vom Heroin unterkommt. Mhm.
Das hieß früher Tagebuch eines Drogenabhängigen.
Oh ja.
Ja, genau.
In dem Originalen war es Fool. Keine Ahnung.
Diary of Drug Find. Und
Moonchild.
Ja, ich finde das Tagebuch super gut. Moonchild finde ich nicht so gut.
Ich hab's nur auf Englisch und musste mich dann so durchquälen. Und dann durch diese englische Übersetzung wurde es schwierig. Ich muss mal irgendwie auf Deutsch bekommen.
Ja.
Aber ich habe auch aufgehört bei der Hälfte. Aber das Tagebuch fand ich auch richtig cool.
Ja, das macht richtig Spaß, oder?
Hast du das auch mit 16 gelesen?
Nee, ich habe das, weiß ich nicht, vor ein paar Jahren. Aber ich habe halt irgendwas, ich habe dieses Bild natürlich und irgendwas Okkultes und so. Ja, ist doch voll gut. Also ich meine, so ist doch Drogensucht oder wie man da rauskommt, ist doch ein 1A-Buch.
Ja, also es macht doch einfach, es hat einen schönen Fluss halt und es stellt... Was ich an dem Tagebuch sehr begeisternd finde, ist, dass Crowley schreibt ja wirklich richtig okkult. Das gehört ja auch so ein bisschen zu der Zeit, wo er geschrieben hat, dazu, dass es sehr mysteriös ist halt. Und die ersten Bücher, die man von ihm liest, fragt man sich einfach eigentlich die ganze Zeit, was zum Teufel der überhaupt meint halt oder wie man sich das vorstellen soll. Ja. So. Und das Konzept... Oder die Philosophie um Thelema, also das, was Crowley erschaffen hat, das wird in dem Tagebuch eines Drogenabhängigen sehr gut erklärt. Man versteht, wie das gelebt werden, wie er sich vorgestellt hat, dass es gelebt werden soll. Halt. Mhm.
Ja.
So, und zwar nur an einem Beispiel, es gibt natürlich unendlich viele andere Wege, wie man das auch, also da gibt es halt ja keinen richtig oder falsch in dem Sinne halt, also es gibt viele verschiedene Wege, wie man das leben kann, aber da wird einem zumindest bedeutend klarer, wie er das Konzept gemeint hat.
Mhm.
So, das fand ich, deswegen hat es mich, also das fand ich ein gutes Buch, da versteht man, was da los ist.
Das empfiehlst du als Einstiegslektüre.
Das ist leicht geschrieben, das kann man schon. Ich habe die Sachbücher nicht durch von ihm. Sachbücher ist geil.
Ja.
Also satanische Bibel im Sachbuch.
Also es gibt schon Bücher von ihm, die wesentlich mehr transportieren, mehr Inhalt haben. Mhm. Also zum Beispiel das Tarotbuch, dieses Buch Tod, ist wesentlich gehaltvoller.
Ja.
Das ist schon viel gepackter. Da muss man halt auch Lust drauf haben, das zu lesen. Das kann anstrengend sein. Man muss man hat eigentlich ständig Fußnoten oder muss Sachen nachschlagen. Aber das ist halt schon, also wenn man das durchgelesen hat und durchgearbeitet hat für sich selbst und sich da auch mit beschäftigt hat, dann hat man auf jeden Fall mehr, als wenn man jetzt das Tagebuch liest.
Mhm. Ja. Aber das war so, Crowley war schon so ein erster Zugang.
Das war ein erster Zugang für mich, ja.
Haben deine Eltern da auch irgendwas mit zu tun? Oder
nö.
Warst du der klassische Jugendliche, der dann...
Ja, so...
Ach, jetzt wird er so düster.
Also, ich meine,
jetzt hat er so eine Phase.
Mit 15, 16 war ich halt so ein Metal-Kid. Fand das cool.
Ja.
So. Und dann habe ich es gelesen und dann hat es mich fasziniert. Und dann hat es sich sehr schnell von dieser Musik oder... Jugendkultur-Sache gelöst und ist immer so neben, hat so getrennt davon gestanden.
Ach
verstanden.
Also du hast, es war schnell klar, das ist nicht eine Modeerscheinung.
Ja.
2 Jahre.
Und so. Auch getrennt von Metal-Ästhetik und Cover-Sachen halt.
Und
also, ja, ja, genau. So, also irgendwann, das hat, ging sehr schnell, dass es damit gar nichts mehr zu tun hatte.
Mhm. Ja. Inwieweit ist das bestimmt das dein Alltag? Die, sozusagen der, oh Gott, wie sagt man, jetzt fällt es mir voll schwer, das zu, ordentlich begrifflich zu machen. Inwieweit bestimmt okkult ist dein Alltag? Du zeichnest ja auch viel. Und das Beschäftigen damit.
Das nimmt sehr viel Zeit ein.
Im Sinne von Literatur und solche.
Ja, das nimmt sehr viel Zeit in meinem Leben ein. Weil ich, also so wie ich es manchmal, oder wie man es vielleicht, wenn man meinen Alltag betrachten würde, würde man das vielleicht so empfinden. In meiner persönlichen Wahrnehmung ist es vielleicht gar nicht mehr so, halt, weil ich zum Beispiel, also ich lege sehr viel Wert darauf, Zeit für mich zu haben und über Dinge, die ich mache, nachzudenken oder einfach mich mit solchen Sachen zu beschäftigen, sowas halt. Und das ist halt jetzt nicht so, dass ich denke, oh, ich muss mich jetzt 3 Stunden jeden Tag mit okkulten Dingen beschäftigen oder Meditationen machen oder sowas halt, aber ich, also es hat schon viel mit diesem Kontext zu tun.
Ich stelle es mir jetzt auch einfach so vor, wie bei anderen Menschen, die spirituell leben oder esoterisch leben, dass es, genau, Meditation zu sich kommt, nur in anderen Riten sozusagen.
Ja, ja.
Aber mit, also es geht wahrscheinlich immer um das Gleiche. Also weißt du, wie ich meine? Also es geht immer, wahrscheinlich gibt es eine große Schnittmenge zwischen
vielem.
Also oder, du musst jetzt genauer werden und uns reinholen in die Welt,
ja, es
geht.
Im Prinzip stimmt das genau, was du sagst. Es geht immer um das Gleiche. Es geht immer darum, wie man das Selbst wahrnimmt und wie man das Selbst verändern kann und wie man das will, vor allen Dingen. Darum geht es. Also es wirft einen immer auf das eigene Selbst zurück, was ich auch sehr wichtig finde an dieser ganzen Thematik, weil es halt undogmatisch ist und den Menschen eher dazu bringt, sich zu befreien, als dass es ihn mehr einsperrt oder unfreier macht.
Mhm. Und dann entscheidet man sich ja, welchen Weg man dann geht. Dann gehen die einen über Yoga und Meditation oder so und dann gehen die anderen über den Weg in eine Glaubensstätte und die anderen wählen den okkultistischeren, dunkleren Weg. So stelle ich es mir jetzt gerade vor.
Ich finde, Yoga und Meditation sind ja eher Praktiken, während so okkulte Kontexte philosophischer sind, wie du gerade gesagt hast. Also es viele Menschen, die sich sehr intensiv mit Okkultismus beschäftigen, praktizieren Yoga und Meditation.
Ja, stimmt, ich wollte es auch nicht. Ich habe gesagt, die einen gehen über Crowley und die andere über Joe Dispenza.
Also das schließt sich nicht aus, das wollte ich nur
das
damit
stimmt,
sagen.
Das stimmt, das stimmt.
Wenn ich jetzt, weil ich da nicht so drin bin, okkulte Praxis, gibt es eine Praxis, außer die Klischeesachen, Gläserrücken, sowas, oder ist Tarotkartenziehen schon eine okkulte Praxis? Wie definierst du Okkultismus eigentlich, oder was beziehst du damit ein? Besonders im Praktischen.
Das ist das, was ich gerade nicht zusammengekriegt habe.
Also ich glaube, da muss man erstmal den Angang für sich beleuchten oder vielleicht besprechen. Weil ich zum Beispiel, also so Tarotkarten ziehen macht für mich persönlich jetzt gar keinen Sinn. Also ich würde das nicht tun, weil es mir nichts, also ich, man kann das tun, aber ich würde, wenn ich jetzt mehrere Tarotkarten ziehe, wäre für mich interessant, wie ich die Karte interpretiere, was das über mich selbst aussagt, warum ich sie genau so interpretiere.
Genau.
Ja, das ist für uns auch Tarot.
Ja, dann ist
nicht
das Sinn.
Nicht als Orakel.
Ja, genau.
Nicht morgen passiert, kommt eine gute Nachricht ins Haus.
Das wollte ich genau damit herausstellen, aber das, also ich kam jetzt, ich dachte, du würdest es so meinen, weil du dieses Gläserrücken davor, Gläserrücken ist halt auf so Orakelsachen limitiert, da gibt's nichts für sich selbst zu interpretieren halt. Deswegen dachte ich, du meinst es als Orakel und so Orakelsachen, das ist halt so, ja, so eine, das ist so Esoterik-Buchhandlungs- komisch, das ist, finde ich, befremdlich, irgendwie seltsam.
Weil du von Crowley meinst, bist du dann darüber zu Tarot, hast du seine, dieses Tarot-Projekt, bist du da tiefer eingestiegen oder hast du sofort die Finger von gelassen?
Zu der Zeit schon, zu der Zeit habe ich mich schon so eine, also eine ganze Weile mit Tarot beschäftigt, aber habe damit dann irgendwann aufgehört, weil ich das Tarot basiert halt auf der Kabbala und das ist alles sehr symbolisch und verirrt sich sehr, sehr schnell.
Gerade so. Bei Crowley, ne?
Ja, also tausend. Genau, also man hat immer diese, also man hat immer Übersetzungen ins Henochische und ins Hebräische und dann schaut man das in dem kabbalistischen Lebensbaum und das alles ist miteinander verbunden. Das macht auch, wenn man sich da richtig reinarbeitet, macht das halt auch Sinn. Aber ich finde, das sind Umwege, die man nicht unbedingt braucht. Mhm. So, das ist so ein, als wenn man so einen riesigen Kontext an Sachen lernen müsste, bevor man es überhaupt mal irgendwann etwas, bevor es irgendwann mal etwas für einen selbst bringt.
Zur Anwendung kommen kann, ja.
Ja, oder man irgendwie das Gefühl hat, dass man für sich selbst was daraus gewonnen hat, müsste man eigentlich eine riesige Menge an Sachen lernen halt. Und ich finde, das muss man, glaube ich, nicht.
Mhm. Gehe ich mit.
Gibt es etwas, was du täglich praktizierst?
Meditation.
Okay.
Ja.
Ja, das schaffst du auch wirklich täglich?
Ja.
Immer zur gleichen Uhrzeit?
Nein.
Wann? Weil wie entscheidest du? Also es ist nicht deine klassische Morgenroutine zu meditieren?
Doch.
Ach so.
Ja, ich mache das morgens.
Ah ja, okay.
Ja, abends bin ich zu müde.
Geführt oder frei?
Frei. Also mit geführt meinst du, dass du so eine Stimme, sagst? Nee, das nicht. Nee, das nicht.
Wie lange?
Nicht so wahnsinnig lange. Ich mache manchmal 2x9 Minuten. Mhm. Also 18, 20 Minuten.
Mhm. Spannend.
Ist das, weil ich jetzt frei gesagt habe, bist du autodidaktisch rangekommen oder ist das irgendein.
Nee, ich habe schon also Sachen über Meditation gelesen, natürlich. Aber ich finde geführte Meditationen, also das kann sehr schön sein, aber. Naja, irgendwie limitiert es einen ja auch, weil es einen in so eine Richtung drängt halt. Wenn man jetzt einfach versucht, zum Beispiel, ich arbeite ganz gerne mit so Gedankenstille, also einfach die Gedanken zu versuchen anzuhalten und gar nichts zu denken. Das gelingt nur für sehr, sehr kurze Zeiträume, aber man ist sehr bei sich, also das ist sehr ruhig und man ist sehr bei sich selbst. Und das empfinde ich als viel angenehmer. Und auch, also da das halt ja nur in so kurzen Zeiträumen geht, sind in den anderen Zeiträumen, kann man seine Gedanken sehr wie so, wie eine Filmrolle betrachten. Das finde ich interessant. Das sagt halt auch viel darüber aus, was einen beschäftigt. Oder man gewinnt sehr viel darüber, was einen wirklich beschäftigt und was in einem vorgeht.
So. Kannst du ein Beispiel machen, wie du das meinst mit der, also
was? Also, dass du einen Schritt zurückgehst und dich nicht identifizierst, aber es auch nicht weg. Ich, so habe ich es jetzt verstanden. Mhm. Ich versuche es nicht krampfhaft wegzudenken, sondern auch ein bisschen zu beobachten,
genau.
Was geht in Selbstreflexion
rein
anstatt.
Ja, exakt.
Man visualisiert eine Szene sozusagen.
Nee.
Das, was kommt, der ganz normale das Gedankenstrom.
Ach so.
Ja.
Die Filmrolle.
Das ist die Filmrolle, okay.
Genau, das ist die Filmrolle. Ja. So, also genau so wie
nicht
du.
Nicht konstruiert, sondern.
Genau, man geht einfach nur einen Schritt, also einen Schritt zurück und betrachtet, was man denkt. Sonst, also im Alltag, wenn man jetzt über die Straße geht, dann ist man ja praktisch seine Gedanken. Oder man, das ist nicht getrennt.
Bei Vipassana würde man jetzt zum Beispiel, lenkst du dich ab, indem du in den Körper gehst. Und dann versuchst halt, also du scannst deinen Körper.
Body Scan ist dann. Ja.
Exakt, Body Scan. Und dann hast du diese Selbstreflexion nicht, weil du ja ständig versuchst, da wegzukommen. Das fand ich interessant, dass du da einfach das Wissen noch mit rausnimmst. Also, dass dann diese Ego-Anhaftung für dich jetzt nichts Verwerfliches, Vermeidbares.
Nee, überhaupt nicht.
Ich glaube, das ist der Unterschied dann noch, ne?
Ja.
Im Okkultismus, dass es nicht darum geht, das zu vermeiden, das ins Göttliche einzugehen, sondern.
Gibt es beides, aber dann wäre es wahrscheinlich, würde es eher in so eine fernöstlich-buddhistische Richtung gehen, wenn man das vermeiden wollen würde.
Ich glaube, das wollte ich wissen, genau. Inwieweit sich das abgrenzt vom Mindset, von sowas wie, genau, fernöstlichen Sachen oder.
Es hat eine völlig andere Ausrichtung eigentlich, weil man halt das Ego oder. Desire, etwas zu wollen, als positiv wahrnimmt und nicht versucht wegzuschieben oder für sich zu zerstören.
Ah. Das hätte ich jetzt auch, so habe ich es jetzt gerade verstanden.
Das liegt mir
doch
viel mehr.
Das liegt den meisten ein bisschen mehr. Aber die Sache ist ja, was ich bei Crowley auch spannend finde, du musst halt dann Fähigkeiten damit, du musst damit umgehen können, sonst bist du ja einfach bloß der Sklave der Sachen. Das sagt er jetzt auch nicht, gib dich allen hin.
Nein, auf gar keinen Fall.
Sondern nur, du kannst das alles machen, du brauchst keine Gesetze. Also jetzt bei der Drogensucht fand ich spannend, mache doch, bis du einen Ersatz findest. Also bist du da, du kannst es so lange machen, bis du einen Ersatz findest. Oder denk drüber nach, was ersetzt es denn? Und nicht, geh in die Entzugsklinik und vermeide es. Sondern was, oder stärke deine Willenskraft, damit umzugehen. So war meine Interpretation.
Ja, das ist auch richtig. Aber ich glaube, es wird, also man könnte vielleicht sagen, dass es, ich könnte mir vorstellen, dass es klarer wird, wenn man dann wieder das Selbst hinzunimmt, wie wir das eben hatten, halt das Bedürfnis nur Sinn macht, wenn es dem Selbst zuträglich ist. Mhm. Halt, weil wir haben ganz viel, wenn ich jetzt neue Schuhe oder eine neue Tasche sehe, dann möchte ich das ja nicht für die Entwicklung meines Selbst, sondern einfach
von außen.
Für
die Stimmen von außen. Ja, vielleicht.
Weil ich es einfach, dann ist das halt eher sowas, was man irgendwie einfach haben möchte oder so aus einem Konsumgedanken. Ja, sowas halt. Aber das hat ja jetzt keinen tieferen Wert.
Wann entscheidet sich, was dann einen tieferen Wert für mein Selbst hat? Ist so.
Naja, das sind Sachen, die dazu, die gute Werkzeuge dafür sind, um dein Selbst zu entwickeln, weiterzuentwickeln.
Also ich könnte die Tasche wahrscheinlich bis dahin argumentieren, dass ich die brauche, um mein Selbst weiterzuentwickeln.
Das würde ich auch tun, weil ich wirklich Taschen sehr gerne
habe. Wenn ich jetzt rhetorisch meinen Schalter anschmeiße, würde ich es schaffen, das dann bis dahin zu schustern.
Naja, es sind meistens geistige Dinge und keine Gegenstände, die man braucht.
Keine materialistischen Sachen. Okay.
Ja, also auch einfach nicht Teile der physischen Welt, sondern wirklich geistige Dinge, Gedanken oder geistige Werkzeuge, die man, also man möchte sich weiterentwickeln, indem man freier für sich selbst wird, sich mehr entfaltet halt. Das kann unmöglich ein physischer Gegenstand sein, den man dafür benötigt halt.
Das kann unmöglich ein physischer Gegenstand sein?
Ich denke schon.
Ja. Aber es ist, wird im Okkultismus mit dem Wort, aber es wird da nicht, es geht nicht um Konsum, also dieses weg von der Materie vermeiden, so dogmatisch ist es dann auch wieder
nicht. Nee, das ist
weil das ist ja buddhistisch, frei von materiellen Gütern.
Nö, ich mag materielle Dinge super gerne.
Dachte ich mir nämlich deswegen.
Ja, also das ist es nicht nur, also man darf es nur nicht verwechseln, dass man es für die Entwicklung seines Selbst braucht.
Ja, okay.
Ja. Okay. Das kann schön sein.
Das machst du einfach, weil du sie gerne haben möchtest.
Ja, ich möchte es einfach nur haben.
Ich meine, wenn du jetzt eine bewusste Auswahl über eine Tasche kannst du als Selbstreflexion nehmen. Aber wenn ich jetzt ständig von anderen Leuten gesagt bekomme, was ich als schön zu empfinden habe, dann hilft es mir nicht weiter in der Selbstfindung. Wenn ich jetzt von der Mode vorgeschrieben bekomme, die Tasche heute, dann wird es schon ein bisschen schwierig.
Nö, man könnte ja als argumentieren, dass man damit sein ästhetisches Empfinden vielleicht entwickelt hat oder sowas. Ja. Ja, aber das ist eher ein Ausdruck des ästhetischen Empfindens wahrscheinlich.
Okay, das ist wirklich sehr philosophisch. Man könnte jetzt wahrscheinlich über jede These sozusagen.
Ja, aber ich möchte, also für mich ist es schon getrennt von Philosophie als solches, weil es halt ja also gelebt wird. Man lebt. Also es verändert ja das wirkliche Leben, während eine Philosophie ja eher eine von außen stehende Betrachtungsweise ist.
Genau. Also du lebst auch nach vorgegebenen Werten und Riten und Maximen.
Nicht nach vorgegebenen. Wenn du das so sagen würdest, dann wäre ich auch derjenige, der es vorgegeben hat. Ja.
Dir selber vorgegeben.
Ja, genau.
Du lebst nicht nach der satanischen Bibel.
Nein.
Weil das wäre ja jetzt was Vorgegebenes. Das ist wie die Bibel.
Ja, die ist schon anders als die Bibel.
Ja, ich meine aber, das hat schon einen. Nein. Ja, ich weiß nicht, aber ich meine, die Funktion soll ja, ist ja ähnlich.
Ja, also.
Ich habe nicht gelesen, was kann man jetzt sicherlich nicht zusammenfassen. Gibt es da Gebote? Oder geht es da darum, dass es keine Gebote gibt?
Es ist nicht das Gegenteil von der Bibel. Das tötet dein Nächsten.
Genau.
Sei sei nee. Nicht zu anderen gewünscht, dass man zu dir selbst ist.
Sein können.
Nee, so ist es nicht halt. Also LaVey ist ein schwieriges Beispiel in dem Zusammenhang, weil ich glaube, dass LaVey sehr wichtig war, eben einem nichts vorzugeben. Also wäre das so ein bisschen so ein Paradox, wenn man jetzt...
Stimmt.
Wenn man das so sagen würde halt, aber nee, mit LaVey habe ich nicht so viel zu tun. Halt. Also mein Alltag und so wie ich die Dinge für mich verstehe, hat es nicht sehr viel mit LaVey zu tun. Aber ich glaube jetzt auch nicht, dass LaVey so was Dogmatisches erschaffen hat, dass man jetzt sagen könnte, man lebt nach LaVey. Das fände ich, glaube ich, sehr schwierig. Das wäre ein Widerspruch in sich, weil ich glaube nicht, dass LaVey wollte, dass man nach seinen Regeln lebt, sondern eher die Leute ermutigen wollte, dass sie nach ihren eigenen Regeln leben. So könnte man das vielleicht.
Also lebst du nach deinen eigenen Regeln?
Das ist ja natürlich auch immer schwer zu sagen.
Ich bohre hier nach. Ich habe Zeit, Freunde.
Absolute Aussagen.
Ich möchte immer schwarz-weiß, in dem Fall schwarz.
Ja, aber ich fürchte, das funktioniert nicht so richtig. Natürlich ist in meiner inneren Wahrnehmung würde ich natürlich sagen, dass ich nach meinen eigenen Regeln lebe, aber ich lebe natürlich auch in dieser Gesellschaft und bin allen möglichen Regeln unterworfen halt und finde das auch, lehne das jetzt nicht grundsätzlich ab. Ich bin jetzt nicht so ein Anarchisten.
Ja. Freigeist.
Ja, nicht so, also solchen, das ist ja auch nicht meine gedankliche Welt halt.
Ja.
Wie weit hast du mit der normalen Gesellschaft zu tun? Also gehst du weg, gehst du Konzerte, hast du viele Freunde?
Ja.
Ja. Also bist nicht isoliert mit deinen Büchern.
Der Eremit holt seine Bücher. Ja.
Nee, gar nicht.
Ich wollte ihn auch eher festnageln. Ich wollte dich jetzt eher festnageln auf so eine Maxime oder sowas, nach denen man lebt, wie Straight Edger das tun oder eben Menschen, die jetzt religiös sind von Religionen, die man kennt oder so, die, wo es solche einen roten Faden, Leitplanken, wie auch immer man es nennen will, gibt, weißt du?
So. Ja. Das wäre wirklich, das ist schwierig, glaube ich dann. Okay. Ja, das wäre schwierig. Also man kann solche Sachen bestimmt formulieren, aber das wäre dann so weit gefasst, dass es dann schon wieder so ein bisschen unaussagekräftig wäre. Ja. Und wenn ich jetzt sagen würde, boah, es geht darum, dass man sich selbst entwickelt.
Dann könnte es natürlich auch alles sein.
Ja, man könnte das dann auch eingrenzen. Es geht darum, dass man sich selbst entwickelt im Sinne des eigenen Willens oder wie man gerne sein möchte, darauf zuzustreben konkret, dann würde man aber in so eine Selbstoptimierungsecke gehen, was ich auch furchtbar finde halt. Und was es auch überhaupt nicht ist und auch nicht sein soll. Es soll ja nicht so ein konkretes Streben nach einer optimierten Version
von
sich selbst sein, sondern eher ein Entwicklungsprozess, der entsteht durch die Dinge, die man in sich findet.
Ich glaube, also genau, also der Prozess ist es.
Ja.
Viel eher als irgendeine höhere Erreichbarkeit.
Ja, genau. Deswegen ist das mit so einer Maxime sehr schwierig.
Nee, gut, das habe ich jetzt verstanden. Das finde ich ganz, also es klingt gut.
Ich war gerade auf Toilette, versuche wieder einzusteigen. Deswegen.
Die Quickies haben wir sowieso verlassen jetzt, ne?
Die wollte ich sowieso rausschmeißen.
Gut.
Du kannst die Autorität jetzt reinholen?
Nee. Hier ist gar nichts mehr Autorität heute. Ganz frei. Ganz frei. Inwieweit, oder wenn du zeichnest, ist das, gehört, also zahlt das auch auf das ein, was das selbst fördert und entwickelt?
Der Prozess des Zeichnens bestimmt, aber das ist ja nicht unbedingt an das Motiv gebunden.
Nee, genau. Ja. Aber der Prozess ist
Also das Zeichnen.
Also für dich zeichnen, ich meine jetzt nicht für Kunden.
Ja, also für mich zeichnen ist schon eine wertvolle und wichtige Zeit für mich am Tag. Das ist auch so ein Miteinander oder sich so eine Zeit, in der man bei sich ist, bei sich selbst ist oder bei sich selbst sein kann.
Und lenkst du dich dann ab mit noch Außenbeschallung oder nutzt du das auch jedes Mal wirklich wie so ein Ritus, dass du das alleine mit dir machst?
Und ganz unterschiedlich. Also wenn ich zum Beispiel Custom-Sachen zeichne, das mache ich manchmal im Laden auch, dann höre ich meistens Musik. Mhm. Aber das ist auch so ein bisschen nach Lust und Laune. Ich habe ja auch jetzt nicht so ein Schema. So
richtig, ja, du machst jetzt so nicht morgens schon immer 2 Stunden zeichnen und nur alleine mit dir.
Nee. Ich höre manchmal, wenn mir danach ist, höre ich halt Musik. Mhm. Manchmal auch Hörbücher, wenn ich nicht mehr weiß, was ich hören soll. Aber manchmal, wenn ich Wonnedus zeichne, ist es halt für mich auch vom Prozess her, oder wenn es die Zeit einfach super stressig war, dann mag ich es halt auch einfach mal so da zu sitzen und zu zeichnen. Mhm. Und manchmal ist es halt ja auch so, dass das dann natürlich das Motiv beeinflusst und man auf Ideen kommt, die man sonst jetzt so vielleicht sich nicht vorher so vorgestellt hat.
Das wollte ich auch fragen,
dass das Zeichnen so ein Fluss wird.
Ja.
Das finde ich halt, ist halt natürlich immer ein schöner Moment und das kann man halt auch nicht so forcieren, dass das passieren muss, sondern es passiert halt manchmal oder eben halt nicht.
Reflektierst du dann danach, was es damit auf sich hatte, warum das kam?
Warum das kam?
Was der Fluss sozusagen, was aus dem Fluss dann entstanden ist, also was der Output dann ist und dann zu reflektieren, ach lustig.
Ja, manchmal denke ich da schon drüber nach.
Muss
ich
jetzt da drauf,
ja, manchmal denke ich schon darüber nach halt, ja.
Okay. Dann hat es ja auch so ein, also dann ist ja das, was du vorher gesagt hast, dass es dann das selbst auch weiterentwickelt.
Ja, man
Weil
muss.
Weil man in so eine Reflexion dann ja.
Ja, genau. Man muss in die Interpretation gehen, sonst würde es halt einfach so verschwinden.
Mhm. Was hat es mit dem Buch auf sich, was du herausgebracht hast?
Das sind Zeichnungen aus den letzten 5 Jahren.
Mhm. Entschuldigung. Ja. Sag mal, was du sagst.
Nee, war jetzt Buch, ich wollte es nicht nochmal. Ich war Buch, ich wollte nur, aber ich war ein bisschen zu spät, weil du mit das Hörbücher, was eine Hörbuchempfehlung wäre, oder wo du sagst, das war das Letzte, was. Und das war, aber ich habe gemerkt, dass die Zeit rum war. Und dann kam es. Und dann dachte ich mir, nee, das ist jetzt vielleicht wichtiger.
Ja, das letzte Hörbuch ist gar nicht so spannend, das war Dune.
Aber es hat dir Freude bereitet.
Es hat mir Freude bereitet, ja. Aber ich kannte die Geschichte halt natürlich schon. Ich habe es auch mal als Buch gelesen und wir waren halt einfach nochmal in diesem neuen Kinofilm und dann habe ich es nochmal als Hörbuch gehört. Mhm. Aber ich fand es als Hörbuch ganz schön.
Jetzt zu dem viel wichtigeren Projekt.
Ja, aber es ist so geil.
Auch mit einem Buch zu tun.
5 Minuten später.
Ja, ich habe es wirklich gemerkt.
Ich wollte nochmal kurz was zum Hörbuch sagen. Genau, dein Buch, was du veröffentlicht hast. Achso, es enthält die Zeichnungen der letzten 5 Jahre.
Ja.
Private Zeichnungen.
Sowohl als auch. Also keine Custom-Arbeiten, aber also meine Wonnedos und auch Zeichnungen.
Aber auch Dinge, die schon jemand tätowiert bekommen hat.
Ja.
Ja, also eine Mischung.
Ja.
Und das ist eingeteilt wie? Das folgt ja so einem Konzept.
Ja, der Titel ist nochmal, sag du nochmal bitte.
Invocation of Set.
Ja.
Ja.
Das heißt übersetzt?
Invokation des Set.
Gut.
Ohne hättet ihr es nicht gewusst.
Was ist eine Invokation und was ist Set?
Eine Invokation ist die Qualität von, in dem Fall einer ägyptischen Gottheit, in sich selbst hervorzurufen.
Seth ist, ich kenne das als S-E-T-H, Seth?
Ja, im alten Ägypten wäre die Schreibweise ohne dem H gewesen.
Okay, jetzt bin ich drin.
Ja. Also die ägyptische Schrift hat sich ja über die ganz vielen verschiedenen Dynastien auch entwickelt und verändert halt und die Hieroglyphen halt natürlich auch halt und in der ganz ursprünglichen alten Schreibweise würde man es ohne das H übersetzen. Halt.
Seth oder Seth ist der Schakal? Oder nee, Anubis?
Das ist Anubis.
Anubis, genau. Mhm. Dann bleibt, wie wird der, ja, das sind ja mehrere, man hat es ja schon mal rausgefunden.
Also Seth verwechselt man super gerne mit Anubis, aber der hat so eckige Ohren.
Ja, das ist ein Hasenbär.
Wer hat jetzt die eckigen Ohren? Anubis hat die eckigen Ohren.
Nein, nee,
Seth hat die eckigen Ohren.
Ja. Ja. Und Anubis hat spitze Ohren.
Anubis hat spitze, ja. Anubis sieht ja aus wie so ein Schakal, wie der Taruk hatte der Wagen vorne.
Das ist auch die Anubis.
Ja. Ach so.
Ja.
Ah ja.
Mhm.
Okay.
Beim Wagen. Du meinst beim Rat des Schicksals. Beim Wagen ist die Sphinx vorne drin.
Ja.
Und drauf sitzt allerdings der Schakal.
Nein, das ist jetzt
das dritte Haus. Das ist beim Rateschiff. Das Rateschiff. Ich habe nicht letztens.
Nein.
Ich habe letztens ein Dings gemacht, Rate Schicksals, und da habe ich auch festgestellt, erstmal habe ich nachgeguckt, die können alles sein, vom Nasenbär über eine Schlange, so, mhm. Dann danke, und dann sind die sich auch noch der Schakal und der, nur die Ohren anders und ja. Der Rüssel ein bisschen.
Rate Schicksals.
Ja.
Hast du gerade schon gesagt?
Ja.
Hat den Schakal.
Ja.
Ach ja, okay.
Seht. Gut, jetzt wieder zurück zum Buch.
Sorry. Also bei Seth weiß man nicht, welches Tier, also an welches Tier es angelehnt ist, das weiß man einfach nicht. Ich glaube, das ist der Mond, heißt die Karte, wo Anubis drauf ist.
Hä, das ist ein Wolf und ein Hund.
Nee.
Kommt doch an, welches Set. Wenn Crowley. Du jetzt von Crowley meinst?
Ach so, Crowley. Ja. Ich bin nicht Crowley.
Okay. Du bist nicht
Crowley. Nee, doch, ich mach mir tatsächlich nicht. Guck's mal nach. Ich tue mich ganz schwer mit den Illustrationen.
Hä, von Frieda Harris? Was ist das, Frieda Harris?
Mhm. Das ist nicht mein.
Ihr könnt ja nochmal von dem Buch weiterreden, wenn ich suche, es dauert länger.
Genau, also ja, das ist in drei Teile geteilt.
Ja, genau. Und das sind Teile der Seele, also dem ägyptischen Seelenmodell, wie im alten Ägypten sich die Seele vorgestellt wurde, so könnte man.
Aus drei Teilen?
Nee, eigentlich aus 9 Teilen oder 11 Teilen, je nachdem, wo man nachschaut. Und ich habe nur 3 ausgewählt. Also 3 Teile ausgewählt.
Ark?
Ja.
Das andere mit K habe ich vergessen.
Ja, K einfach, also K-A.
K-A, ne, genau.
Mhm. Ja. Sekhem und Ark.
Ja. Und warum hast du dieses Prinzip genutzt als Konzept? Und wonach hast du dann deine Zeichnungen genommen und dann da reinsortiert in die Teile?
Die Einsortierung habe ich einfach so nach Gefühl gemacht oder nach Motiv, manchmal auch nach Motiv. Also je nachdem, wenn entweder hat mich ein Teil der Zeichnung an den jeweiligen Seelenteil erinnert oder stellt einfach einen Teil dieses Seelenteils dar. Aber in ganz vielen Beispielen ist nichts davon der Fall und dann habe ich es einfach nach Gefühl ausgewählt.
Was wir dann auch.
Das ist auch gut. Macht auch, darf man auch machen.
Ja.
Was bedeuten diese drei Teile? Also die Namen oder was stellt das dar, diese drei?
Die drei Seelenteile.
Ja. Und was sind die drei Seelenteile? Also.
Ja. K wäre, das würde unserem westlichen Bild, was die Seele ist, am nächsten kommen. Glaube ich. Das ist
feinstofflich,
sowas wie.
Der Körper geht wieder.
Ja, und hat auch die Form, die wir als menschlicher Körper haben, wie so ein feinstofflicher Körper, also so ein bisschen wie so ein Astralkörper. Mhm. Also meistens stellt man sich ja auch selbst im christlichen Kontext die Seele ein bisschen so vor, halt, dass es irgendwie aussieht, wie man selbst aussieht.
Ja, Austritt,
halt, ne? Ja, genau. So. Das würde dem am nächsten kommen, glaube ich. Ist im Ägyptischen aber beinhaltet das auch noch so die. Die Lebenskraft, also die Vitalität.
Mhm.
Und Sekhem ist, da muss ich ganz kurz ausholen, das ist so, wenn man, das hatte ich vorhin schon mal erwähnt, ein Ideal, das Ideal, was man jetzt im Moment von sich hat, dem strebt man zu und möchte sich gerne so zu dem verändern. Wenn man das erreicht, hat man natürlich wieder ein neues Ideal. Das ist so ein ewiger Zyklus. Und Sekhem bedeutet, dass man für Augenblicke die Welt um sich herum so versteht wie das Ideal, das man noch nicht erreicht hat.
Wow.
Und Ark ist noch eine Stufe höher. Das bedeutet, dass man das ist, was das Ideal ist, was man noch nicht erreicht hat.
Warte mal.
Also so, dass man das eigentlich, dass man das Ideal geworden ist. Also dass ich.
Was man noch nicht erreicht hat.
Ja, also dass man jetzt in diesem Moment für einen Moment das Ideal ist, aber dann vielleicht auch wieder ein bisschen von diesem zurückrutscht auf so ein Plateau und dann erstmal wieder.
Wie so ein Erleuchtungserlebnis, so eine Verbundenheit zu einer Quelle und wieder zurück, oder ist
das? Ja, so ein bisschen, wenn man jetzt sagen würde, man könnte das so sehen, als wenn man sein zukünftiges Ich plötzlich versteht oder als sein zukünftiges Ich denkt, aber ohne den Zeitfluss. Also nicht, dass man die Lebensumstände hat, die man vielleicht in der Zukunft hat, sondern einfach nur das Selbst ist, das man in der Zukunft sein könnte.
Also die kaskadieren sozusagen so nach diese Teile. Von was noch ganz Irdischem bis jetzt. Ist Arc das Letzte? Dann der höchste Seelenteil?
Aber da schließt sich auch der Kreis, weil das Arc auch wieder mit dem ganz Physischen verbunden ist. Weil, also das ist halt auch so, ist auch so ein bisschen zyklisch.
Zu welcher Lehre gehört das?
Das ist einfach...
Das ist ja nicht gleich Okkultismus, ne? Oder ist das irgendwie, gehört das...
Das also jetzt... Ja, wenn wir das heute betrachten würden, würde das schon zu Okkultismus gehören. Das ist halt, aber eigentlich stammt das, es ist halt auch ein bisschen vom westlichen Okkultismus geprägt, aber das wer benutzt die Bezeichnung und die grundsätzlichen Ideen, die wir über den ägyptischen Heidentum, wenn man das so sagen möchte, das ist das, was wir darüber wissen. Aber wir können das halt natürlich auch nur, wir wissen sehr wenig darüber.
Wir, die westliche Welt oder die jetzige Zeit.
Wir, die
Wissenschaft von heute.
Ja, also wir in diesem zeitlichen Kontext. Ne? Wir heute wissen sehr wenig darüber.
Ja.
Und das, was wir darüber wissen, wird natürlich durch unsere Sozialisierung und das, was wir sind, geprägt und gefärbt. Das heißt, wir können es natürlich nur mit unserem heutigen Bewusstsein interpretieren. Genau. Und deswegen ist es wahrscheinlich nicht das, was es mal war, aber das ist das, was ich beschrieben habe.
Aber warum wird das jetzt einem Okkultismus sozusagen zugeordnet, wenn man es jetzt ein, weil das ja irgendwie einfach eine historische, so eine, was ist das, eine Mythologie, eine...
Ja, aber also Okkultismus ist ja, wie wir es ganz am Anfang schon hatten, also ein wirklich sehr großes Feld. Und es gibt, ist immer noch der Bruch dazwischen, etwas wie einen Ägyptologe zu betrachten und zu interpretieren oder zu versuchen, das zu erleben. Das macht den Unterschied in dem Fall.
Ha, okay. Ja.
Also das ist auch der Unterschied zwischen Philosophie und Praktizierte.
Ja, ich überlege gerade, wann man dann die Sachen in Okkultismus einordnet und was ist dann das andere. Sozusagen. Wie dunkel muss der Grat sein, damit es im Okkultistischen landet?
Ja, also auf jeden Fall ist es vom Christentum losgelöst. Und das ist ja schon ein klarer Unterschied im
Ägyptischen. Aber wir sind ja nicht Okkultismus und Christentum als
Gegenteil. Nee, aber ein Ägyptologe würde die Begrifflichkeiten, wie in die die Seele aufgeteilt war, im alten Ägypten vielleicht benennen und übersetzen, was diese Worte bedeutet. Und dann würde die Geschichte enden.
Ja.
Ja, und die Interpretation, die dazugehört.
Ja, und das...
Die kommt dann wieder aus.
Das ist dann eher Okkultismus.
Ah, okay, cool. Okay.
Ja, das, also ich glaube nicht, dass das ein Ägyptologe würde sich dann
wahrscheinlich
so
nicht
mit beschäftigen. Halt,
ja. Ja. Ach, spannend, okay.
Ja, mal der Betrachter nur, ne?
Hast du es jetzt gefunden?
Ja, krass, weil ich habe mir überlegt, ich weiß gar nicht, wie die aussieht, die Karte bei Crowley.
Aber da sind das sind Anubis-Figuren rechts und links.
Das sind die Spitzenöhrchen.
Ja. Und er hat sogar beim Rat des Schicksals hat er sogar ein Krokodil und einen Affen genommen. Wo ist jetzt in den anderen, auch dieser Schakal und genau, das hatte ich mir schon mal festgestellt, wie wenig, also aus der Schule ja sowieso, aber ägyptische Mythologie, Kultur, das ist so weit weg, also da habe ich kaum Bezug, oder habe ich bei der Beschäftigung mit dem Crowley-Tarot festgestellt, wie sehr ich christlich geprägt bin, aber auch so westlich geprägt bin von den Tieren und alles mögliche, dass ich, außer, da gibt es Pyramiden, die angeblich, also die mit magischen Kräften gebaut wurden, mehr wusste ich nicht. Also,
ja, also Ägypten ist halt ein bisschen schwierig halt. Ich mag den Angang von Crowley sehr gerne, weil das halt mit westlichem Okkultismus verbindet.
Mhm.
Aber über Ägypten findet man halt auch, also weil du jetzt die Pyramiden ansprichst, man findet über Ägypten halt auch ganz furchtbare Sachen, was haarsträubend ist halt.
Ja.
Ich muss nur einmal ganz kurz zurück.
Ja,
ein Ägyptologe ist objektiv.
Ja.
Ein Okkultist ist subjektiv interessiert.
Ja.
Oder ausgerichtet halt. Es geht um subjektives Erleben oder um objektive Darstellung halt. Das ist, glaube ich, der Gegensatz zwischen den beiden.
Heißt dann aber auch, dass man alles daraus machen kann?
Ja.
Und alles wäre richtig? Oder es gibt kein Falsch und kein Richtig?
Ja, für
kein
dich
Falsch.
Selber dann halt, Maxi.
Ja, für einen selbst entscheidet das ja der Erfahrungskontext. Ja. Also wie man es selbst erfährt, wahrnimmt. Und dann daraus heraus für sich definiert, was richtig und falsch ist.
Hast du schon eine Sekunde vom höchsten Seelenteil erfahren?
Wahrscheinlich nicht. Nein. Nee, ich denke nicht. Aber, oder vielleicht, also wir, ich denke, dass wir das alle haben, weil es einfach Teil unserer Seele ist, unserer also so wie wir zusammengesetzt sind und wie wir funktionieren. Und weil ich, wie ich eben ja auch sagte, sich das also auch zyklisch ist und sich das auch wieder mit physischer Manifestation verbindet. Es geht aber nicht darum, ob man das erfahren hat, sondern ob das Bewusstsein Zugang dazu hat und das nicht.
Okay.
Also bewusst darauf zuzugreifen ist halt ja ein deutlicher Unterschied. Also ob man das so, ob man denkt, also zu wissen, was es ist, ist ein Unterschied, als das zu erfahren, mit seinem Bewusstsein wahrnehmen zu können. Halt. Und wenn man das, wenn man Zugang dazu mit seinem Bewusstsein hat, kann man das halt natürlich auch willentlich oder kann man das auch steuern halt natürlich. Und deswegen denke ich ja nicht.
Glaubst du an Inkarnation?
Boah, finde ich ein super schwieriges Thema. Ich glaube nicht in diesem, also nicht in diesem mechanischen Sinne, wie man sich das so vorstellt, dass man stirbt und wieder auf in einen anderen Körper geht. Ich glaube, das, also das wäre ja so eine, sowas so wie so eine logische Abfolge. Halt, das denke ich nicht, dass das so ist.
So. Dass man die Königin aus dem 16. Jahrhundert im letzten Leben
war
und man
hat neun Leben. Also, das denke ich nicht. Halt,
war zwischendurch meine Katze.
Oh Mann. Genau das darauf wollte ich denken. Hast du eine Katze?
Zwei. Also wir haben zwei Katzen.
Du und deine Partnerin haben zwei Katzen. Zwei Sphinx-Katzen?
Ne, eine.
Manchmal liebe ich das trotzdem mit der Schublade so auf.
Ja, das war, die haben wir jetzt erst seit einem Jahr. Die so aus dem entfernteren Bekanntenkreis haben wir die aufgenommen, weil die Person, wo die Katze vorher gewohnt hat, ihr Studium beendet hat und dann beruflich wegziehen musste. Und dort dann Wohnungen noch teurer waren als in Berlin. Ja, und man, deswegen man sich für eine WG entschieden hat und da war das mit dann schwierig mit der Katze. Und auch wegen der Arbeitszeiten natürlich halt. Und wir haben die jetzt erstmal aufgenommen halt und haben die jetzt seit einem Jahr. Aber ja, ich glaube, sie bleibt auch bei uns, hoffe ich.
Haben Katzen für dich was Mystisches?
Nee, es sind einfach super liebenswerte Tiere.
Okay.
Ja. Ich habe noch mal eine Frage, die wieder ein bisschen zu spät kam. Nimmst du Substanzen, um deine Erfahrungen zu beschleunigen, würde ich jetzt gerade sagen, oder zu unterstützen?
Nein.
Nein.
Nee. Also, sondern, nee.
Hat er sein können.
Nee. Nee, das ist okay, das fand ich jetzt nicht so weit weg wie vorhin, wo du so
die Gerte
nach dem ersten eigenen Buch und noch fünf Minuten später auf Hörbücher von vorhin kommst. Nee, das war jetzt okay. Dein Buch kann man kaufen oder ist es mittlerweile vergriffen?
Nee, das gibt's, kann man einfach bestellen im Buchhandel.
Ach, das ist so richtig veröffentlicht?
Ja.
Nicht so auf dem eigenen Fanshop sozusagen, sondern...
Die erste Version habe ich tatsächlich selbst gemacht. Das war dann ja eine sehr gute Bekannte aus Dortmund, die hat, die macht solche Sachen halt und die kennt aus Leute, die, also die kannte Leute von einer Druckerei, die haben das dann gedruckt. Die machen hauptsächlich so Kunstbücher, das war dann sehr gutes Papier und sehr guter Druck. Und die hat dann auch die Bögen ungeschnitten dort abgeholt und dann zu einer Buchbinderei gebracht, die noch viel so mit Hand machen halt und so. Und das war die erste Version, die war sehr teuer.
Ja,
und, aber
sehr
auch
hochwertig.
Sehr, sehr teuer. 160 Euro hat die gekostet. Halt.
In der Produktion oder im Verkauf?
Im Verkauf. Ja. Also 190 mit Port und Verpackung, wenn es so weiter wegging, weil jetzt durch Corona auch die Versandkosten so teuer geworden sind halt und so. Und ich glaube, in meinem Online-Shop war sie dann für 160, meine ich. Ja, so plus minus 10 Euro, weiß ich nicht. Ja, die war sehr schön, aber auch sehr teuer. Und dann haben wir jetzt nochmal im Selbstverlag eine Version rausgebracht, die dann auch in die Nationalbibliothek eingetragen ist, also eine ISBN-Nummer hat, sodass man die überall bestellen kann.
Ja.
so auch, also international.
Sind da auch Texte drin oder wirklich rein die Bilder?
Ja, es ist einmal so, das sind nur zwei Seiten Motivation, dann, also in dieser Motivation werden die Seelenteile beschrieben, ah, ja, wie cool, wir das jetzt eben gemacht haben.
Ja.
Und warum ich die ausgewählt habe. Mhm. Und dann gibt es noch ein Vorwort, das ist ein bisschen länger. Und es gibt ein Vorwort von Toby Chappell, mhm, Freund von mir. Und Thomas Bovelli hat jeweils für einen Seelenteil ein Gedicht geschrieben.
Ah, okay. Mhm.
Wie kam der bei dir, Laurent? Wie ist der Antrieb zu einem Buch? Also was, ja, wie entsteht das? Oder wie ist das entstanden, ein Buch? Was ist ja eigentlich zusätzliche Arbeit oder ist das ein Herzensprojekt?
Also in dem Projekt ist so recht natürlich gewachsen, weil ich eigentlich, war das so, dass ich irgendwie die Sachen gerne zusammen, ich habe die einfach in so einer schwarzen Mappe, meine Zeichnung.
Man konnte sie so schlecht veröffentlichen.
Ja, und ich fand es irgendwie schade und wollte die eigentlich erst einfach einscannen. Und dann dachte ich, naja, gut, aber eingescannt, dann habe ich sie zu Hause auf so einem Stick. Hm. Das ist halt eigentlich noch weniger, halt, weil ich den wahrscheinlich verliere. Oder dann ändert sich wieder der Computer und dann funktioniert das wieder nicht.
Oh Gott, ja.
Das ist ja immer mit solchen Sachen. Und dann ist das so, dann haben wir es immer besser, also haben wir es besser eingescannt. Dann kam die Sache halt, boah, wir können das ja auch auf richtig gutem Papier drucken. Und dann haben wir das einfach so weitergedacht. Und dann ist das Buch dabei rausgekommen.
Also so auch Selbstzweck, dass das einen würdigen Rahmen hat, nicht verschütt geht.
Ja, würdigen Rahmen. Also ich habe jetzt nicht so, dass ich meine eigenen Sachen so hoch halte, aber ich hatte schon, also der Gedanke, besonders für die erste Version, war schon, dass ich das schön fand, das einmal in so einem richtig tollen Buch zu haben. Ja. Halt. Irgendwie fand ich das schön, den Gedanken. Ja.
Und dann kam das, du möchtest es zugänglich machen mehreren Leuten und nicht, dass alle ihr halber Monatsmieter da.
Ja, also die selbstproduzierten Sachen habe ich ja dann auch selbst versandt.
Oh Gott.
Und die kamen ja aus Dortmund. Also ich habe die auch einmal selbst in Dortmund mit dem Zug abgeholt. In so einer Kiste hier nach Berlin geschleppt. Dann alle verpackt und weggeschickt halt. Dann hinterher kamen die dann, ich habe die noch mehrmals dann nachbestellt. Dann kamen die auch mit der zur UPS in so einer Riesenkiste. Aber trotzdem habe ich den Versand selbst gemacht. Aber ich hatte viel weniger Bücher verschickt, als Anfragen kamen. Und das finde ich dann immer irgendwie, ist es doof, wenn das dann so teuer ist, dass viele Leute das, also das ist einfach super viel Geld ist für viele Leute halt. Und dann einfach denken so, ja, boah, ich hätte das eigentlich gerne, aber es ist halt wirklich super teuer halt. Und dann dachte ich, naja, gut, dann wäre vielleicht so eine Version, also eine günstigere Version ratsam. Und es kam noch dazu, dass jetzt in Corona-Zeiten kann man halt nach Amerika und England und so nur noch mit diesem Express-Versand verschicken. Der ist super teuer. Mhm. Also, und dann dachte ich, naja gut, dann wäre es halt auch toll, wenn man eine Version hätte, die man direkt international bestellen kann. Halt.
Ah, das ist der Vorteil.
Ja. Jetzt habe ich mit dem Versand und all diesen Dingen gar nichts mehr zu tun. Man kriegt, also ich verdiene auch fast kein Geld.
Achso, alles bezahlen lassen. Ja,
und auch diese Selbstverlage sind sehr teuer. Mhm. Halt, also man verdient nicht viel damit, aber es ist halt zumindest für alle zugänglich. Halt.
Für den Nutzer praktisch.
Ja, genau. Also und ich habe
keine passive Einkommensquelle.
Nein, leider nicht. Leider nicht, aber ich muss mich auch nicht mehr drum kümmern. Es ist jetzt so ein Selbstlauf.
Das ist auch gut.
Ja, mhm, das ist auch schön.
Passives Einkommen ist es ja nicht, wenn du Originale verkaufst. Also ich meine, da, wie läuft das? Ist das Originale verkaufen, Zeichnung verkaufen?
Da habe ich wirklich gar nicht viel erwartet, aber das ist mittlerweile tatsächlich eine feste Einnahmequelle
also
geworden.
Also du lädst im Shop immer mal wieder neue Sachen hoch, sobald die weg sind?
Meistens bei Instagram einfach halt. Also mein Shop ist sehr langsam. Ich bin sehr langsam damit, Sachen einzustellen halt. Aber ich hatte jetzt letztens noch mal in der Story so gerahmte Originalzeichnungen halt und das lief wirklich super gut. Mhm. Und auch die Male davor.
Ich glaub, also dann nur die Originale? Da gibt es dann nicht noch 20 Drucke davon?
Nee, Prinz mag ich nicht so gerne halt irgendwie. Und das funktioniert ganz gut.
Tut es dir weh, dich davon zu trennen?
Nee.
Gar nicht.
Nein.
Mistet einfach aus. Man kommt nebenbei ein bisschen Geld rein.
Nee, aber ich finde, das ist ja so, wenn man Leinwände verkauft, man malt die doch auch irgendwie dafür, dass die, also klar, dass man die ausstellen kann. Und oder die zu verkaufen. Dann werden sie ausgestellt und man.
Bist du Fisch?
Ja.
Wie viele waren jetzt noch drüber?
4. Gut. Das hat, dass er nicht traurig ist, dass er die verkauft. Dass sie weg sind, war der. Mhm. War ein ganz klares Zeichen für mich.
Ja, mit diesen Ausstellungen, ich überlege, das ist eine Ausstellung, das reizt mich irgendwie nicht. Also dieser Verkauf oder diese Idee, da hat das jemand bei sich zu hängen und das ist die Ausstellung in dem Wohnzimmer oder so. Wie ist das für dich? Bist du an Ausstellungen interessiert von deinen Werken oder wäre das ein der breiten Menge mit?
Ja, habe ich früher häufiger gemacht, also Ausstellungen mit Zeichnungen. Und so, das ist schon sowas, was mich jetzt in der Zukunft wieder, will ich das wieder machen. Mhm. Aber eher mit, also ich mal ja jetzt so großformatige Leinwände. Also eher mit den Leinwänden als mit Zeichnungen.
Mhm. Hast du die auch schon mal hochgeladen?
Ja.
Okay. Ich habe nur die Zeichnungen gesehen, die jetzt den Motiven vom Tätowieren auch richtig sind.
Okay, nee, also ich mache im Moment große Leinwände.
Malst du mit Ela zusammen?
Wollen wir immer, aber im Moment haben wir noch keine Räumlichkeit dafür gefunden.
Weil sie ja auch große Leinwände ja, malt, ne?
Genau, ja. Ja.
Wie ist das für, wenn du sagst, du hast Ausstellung, wie, weil du dich, ich habe dich jetzt, du hast dich als introvertiert, wenn man das so, ist das schwierig für dich, dann da präsent zu sein? Oder wie bist du auf einer Ausstellung, direkt gefragt? Auf deine Ausstellung?
Ja, also da kann ich jetzt nur auf Erinnerungen zurückgreifen, die jetzt schon einige Jahre hier sind. Und da fand ich das sehr anstrengend und schwierig. Ja.
Deswegen war jetzt die Frage, so dieses, ja. Also, du hast Bock auf Ausstellung? So, da ich gedacht, so, oh, mich hat das eher immer gestresst.
Na,
so
inhaltlich alles. Bock, ne? Und ja. Menschlich dann nicht so sehr.
Ja, ich glaube, in der Vorstellung ist, stelle ich mir das immer schön vor, aber wenn es dann näher rückt, finde ich es so
beklemmend.
Ja. Ja.
Und es ist ja auch nicht das
Lampenfieber.
Es ist ja auch nicht das Lampenfieber, so, wo ich dachte, ja, ich habe ein bisschen Lampenfieber, sondern danach merke ich ja wirklich, oh nee, da kam kein Hai oder so, sondern komplett ausgesaugt, das war ein richtig harter Job.
Ja. So. Wahrscheinlich ja. Auch die Erwartungshaltung von außen, was man da performen muss. Und
ja, also performen generell finde ich super schwierig, glaube ich. Weil das so sich verkaufen ist. Was ich einfach, also von davon, ich denke davon, dass ich das nicht gut kann und auch nicht gut mache. Und deswegen mache ich es natürlich auch nicht gerne und empfinde das so als schwierig, im Vorhinein schon. Weil das, ja, man begibt sich so in so unsicheres Gebiet, halt, was man, wie mit allen Dingen, die man, von denen man denkt, dass man sie nicht gut kann und auch nicht sich wahnsinnig wohlfühlt, wenn man sie tut, halt, dann ist es halt ja so, dass es sich dann also eine Unsicherheit einfach hervorruft halt.
Wäre deine Partnerin dann so ein Wingman in so einer Situation?
Ja, auf jeden Fall.
Erfüllt diese andere Seite?
Ja.
Ist die ein Feuersternzeichen?
Nein.
Okay.
Lass mich kurz nachdenken.
Nein. Was ich fragen wollte, nur noch, jetzt bin ich spät dran sozusagen, weil ich die Frage vorhin.
Ich gönn's dir.
Danke. Jetzt ziehe ich mich erstmal aus. Moment. Aber weil ich die Frage vorhin nicht ganz nicht mehr untergebracht habe. Du weißt ja nun auch wahrscheinlich sehr viel über die also Symbole und solche Sachen. Also gibt es auch Kunden, die mit einem Thema kommen, denen du das, was sie vielleicht reflektieren, manifestieren, visualisieren wollen auf ihrem Körper, hilfst?
Ja, das gibt's auch.
Also man könnte auch mit einem Thema nur kommen. Also man weiß, dass man in die Richtung, die du tätowierst, eigentlich gehen möchte. Hätte auch was, aber weiß jetzt nicht,
ja, also
wenn der Schakal jetzt wäre.
Also wenn es zu so einem Motiv raten wird, für jemanden raten, was ihm gefallen könnte, finde ich das schwierig. Da bin ich ungeduldig dann manchmal. Aber wenn man jetzt erstmal hauptsächlich ein Thema hat und vielleicht eine ungefähre Idee, wie es aussehen soll, dann super gerne. Und dann, also das kommt auch häufiger vor. Das ist ja eher jetzt auch nicht so, dass jemand nur so irgendwas beschreibt. Und dann muss man sich irgendwas so ganz frei davon dafür ausdenken, was das darstellen oder visualisieren könnte. Das kommt eher selten vor, glaube ich. Meistens haben die Leute ja so vielleicht nicht ganz konkrete, aber eine ungefähre Vorstellung, wie sich das visualisieren soll. Und dann könnte man mit Symbolen oder Dingen die Figuren in den Händen halten
oder unterstützen
und ja. So, ja.
Du würdest jetzt nicht das ganze Motiv vorgeben
wollen. Dann wird es sehr frei. Halt. Ja. Dann ist es halt, dann kann dieses Gespräch auch sehr lange dauern. Vielleicht, wenn man dann Sachen vorschlägt und der andere immer sagt, boah, nee, auf gar keinen Fall.
Nee, so, nicht. Ja. Nee, so,
das auch nicht.
Genau, die Energie geht
auch
irgendwie
Level
9. Ja,
so, oh, ja, okay.
Aber das, also der Vorrang, wie ich vorhin gehört habe, ist immer das Flash. Also das eigene Bild ziehst du dann schon mal vor, als jetzt so ein das herauszuarbeiten aus dem Kunden.
Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich das unlieber mache, aber vielleicht liegt es auch daran, dass ich einfach relativ viel zeichne, dass sich das meistens so ergibt, dass ich mehr Wanna-Dos mache als solche Sachen.
Was sollst du
das? Das ergibt sich, also vielleicht ist das auch der Grund dafür. Das weiß ich nicht. Aber ich mache das schon ganz gerne. Es ist halt so, ein Wanna-Do ist halt natürlich viel einfacher vom Prozess her. Man lädt das Bild hoch, jemand sagt, boah, gefällt mir voll gut, möchte ich haben, dann
ist auch zufrieden, keine Missinterpretation,
ja, alles
nicht.
Gut. Ja. So, ansonsten, also ich Custom-Arbeiten zeichne ich auch komplett fertig. Also es sind fertige Tuschezeichnungen. Und wenn das dann komplett daneben liegt halt, dann ist es halt natürlich schon schwierig.
Wie weit ist der Prozess? Also wie weit kann am Nachhinein jemand noch einwirken, aber wie ich schon raushöre, eher ungünstig oder wie kannst du das regulieren oder fällt dir das leicht?
Ja, also manchmal kann man das halt ja, man redet dann darüber, ich versuche dann zu sagen, warum ich das so gezeichnet habe, wie ich es gemacht habe und der andere das Gegenüber sagt und vielleicht, warum ihm das nicht gefällt, wie es ist und dann kann man halt nochmal eine neue Zeichnung machen, das geht schon.
Halt. Darf man die dann mitnehmen, wenn es eine fertige Tuschezeichnung ist?
Nein.
Was passiert damit?
Kannst du für einen Aufpreis?
Kann man die für einen Aufpreis mitnehmen? Also gibt es nicht Menschen, die dann sagen, oh, kann ich das mitnehmen?
Ja, wenn man das haben möchte, geht das halt schon. Also wenn das jetzt eine Custom-Arbeit ist, auf jeden Fall, dann würde ich die mitgeben, aber ich habe es bisher noch nicht angeboten. Aber habe ich noch nicht drüber nachgedacht.
Okay, 100 Euro ist das eins. Rummel, wenn man noch Fotos von sich mitnehmen kann am Ende und das kostet dann alles ganz viel.
Aber man hat es ja dann auch schon als Tätowierung.
Ja, das der
Aber ich bin so eine. Ich habe das gemacht.
Ja, aber was macht man? Also, du hängst es ja nicht nochmal zu Hause auf?
Nö, ich immer wieder, wenn ich über so ein, zwei Sachen, ich habe den Widder, glaube ich, und ich habe auch hier den Nautilus-Pokal und die, das finde ich schon ganz geil, dass ich die so in kleinen so Bleibuntstiftzeichnungen komplett ausgemalt und so habe.
Ja, du machst ja auch nicht mit einem iPad oder so, ne?
Nee.
Ja, also ich finde ja auch heutzutage fast noch besonderer dann sozusagen, dass ich das von dem Tätowierer noch als kleine Skizzierung oder so mitnehmen kann.
Ja, schon früher war es ja auch
schon schön. Früher war es ja
Pergamentpapier und gemalt. Oder, jetzt sind es
ja
Ausdrucke. Das ist jetzt dann.
Das ist ja fast
klar, dass da keiner mehr eine Interesse dran hat.
Ja. Spannend, genau.
Den alten Stencil.
Ja. Genau, den Stencil könnte man noch verhökern. Original.
Oh no. Damit man den auch wiederverwerten kann.
Die mache ich eigentlich immer kaputt. Halt, die gehen. Bis ich mit der
Stencil-Wand?
Nee.
Mit allen 800 Stencils.
Bis der Stencil gut positioniert ist und richtig ist, ist der dann auch kaputt.
Kommt halt hin. Ja. Wir haben hier eine Fragerunde, die ersetzt die Quickies.
Quick.
Das ist natürlich super traurig. Also wenn ihr doch am Ende wissen wolltet, mit was er arbeitet und so weiter, dann könnt ihr
Direct Message
eine Direct Message schreiben oder so.
Genau, alle Azubis, möchte ich alle Azubis
schreiben. Schreibt dem André einfach, was benutzt du denn? Welche Linienstärke? Nee, ich meine, dann schreibt uns, dass ihr das doch schon auch immer von jedem haben wollt. Dann machen wir damit weiter. Wir wollten mal was anderes machen. Heute machen wir mal was anderes mit André. Welche Adjektive beschreiben deinen Charakter am besten? 3.
Boah, das ist ja richtig schwierig.
Bei dir dachte ich, können wir das machen.
Aber du kannst
du bist ja schon so reflektiert.
Wenn du dir ganz lange Zeit lässt, dann verlierst du irgendwann das Interesse und dann sind es nur
das zwei. Das ist immer der Trick bei mir. So. Du musst nur ganz lange ziehen. Okay, ich habe keinen Bock mehr.
Oh, nee, solche Sachen finde ich richtig schwierig. Das kann ich nicht gut.
Nächste Frage. Okay, sag eins. Ein Adjektiv. Welches Adjektiv beschreibt deinen Charakter am besten?
Freundlich.
So, siehst du? Weil ich muss auch einfach impulsartig antworten.
Was beschreibt denn dich?
Ja.
Heute neugierig. Generell?
Nee, heute, ist doch super.
Heute ist neugierig. Und dich?
Langsam.
Stimmt. Das wollte ich eh fragen, was inspiriert dich und von was fühlst du dich inspiriert? Das wollte ich sowieso, hätte ich noch zu deiner Arbeit gefragt. Sind es andere Tätowierer? Sind es...
Nee, meistens...
Andere Welten?
Texte, glaube ich. Ja, Bücher, also wenn man die Vorstellung, die man hat, während man Bücher liest.
Schreibst du nebenbei dann auch auf, wenn dir was
Ich habe so ein Buch mit Notizen.
Ja. Wo du auch Motive und so weiter dann nochmal reinschreibst. Wenn
ja, also ich mache keine Skizzen. Das kann ich, das kann
also
ich.
Also schreibst dann nochmal, also
Motive. Ja, ich schreibe dann auch. Mit Zeig. Ja, ja, genau, so eine Kombination.
Weil du gerade ein Gedicht gelesen hast.
Ja. Manche Bilder sind ja auch so, das ist so. Also man erfindet ja jetzt nicht immer ein völlig neues Motiv halt, aber manchmal ist es so eine Collage aus Sachen, die man vielleicht schon mal gemacht hat, so, dass man das nochmal neu zusammensetzt. So, und solche Kombinationen schreibe ich mir manchmal auf.
Aber es ist ja dann emotional oft oder für dich jetzt aufgeladen. Also ich finde es ja dadurch dann wert. Klar, wenn auch jetzt wieder die Krähe auf dem Schädel rauskommt, aber trotzdem, wenn man die Geschichte dann nochmal dem Kunden oder...
Ja,
den Hergang bei Bonnedus erklären oder?
Nee, mache ich nicht. Also wenn man fragen würde, vielleicht, aber mache ich jetzt so von mir aus nicht.
Wie beschreibst du deine Erziehung?
Das sind wirklich schwierige Fragen. Da würden mehrere Sachen natürlich zutreffen. Ich glaube schon, dass ich liebevoll erzogen worden bin. Ich mag meine Eltern auch gerne. Aber schon auch bodenständig. Erdig. Erdig.
Ja. Vollkommen wertfrei, nicht die Adjektive. Ja, natürlich.
Aber ich finde erdig auch wertfrei.
Ja, aber ich ahne...
Du interpretierst rein.
Entweder das, aber ja, vielleicht ist es eine Interpretation.
Du, unsere Jahresfolge kommt ja noch, da kommen, machen wir hier bei dir weiter. Wovor hast du Angst?
Super vielen Sachen. Menschen hauptsächlich.
Menschenmengen oder einzelnen Menschen? Ist
das unterschiedlich? Jede Situation, wo man so in so eine Mittelpunktsituation gerät, finde ich sehr unangenehm.
In einem Dialog könntest du auch in einem Mittelpunkt stehen und wäre unangenehm?
Manchmal ja.
Bei einer Ausstellung, große Gruppe.
Ja, das finde ich furchtbar. Das finde ich furchtbar. Klar,
wie ist es jetzt?
Nett, angenehm.
Gut.
Der Fokus ist ja jetzt schon auf dich. Weil ich jetzt gerade gemerkt habe,
sag's ihm doch nochmal.
Ja.
Und das ist mal ein bisschen schlechter noch gefühlt.
Ich muss jetzt los.
Der Fokus ist ja auf dir, André. Der ist ja auf dir, das muss man ja
so sagen. Du nicht sagst,
falls du das vergessen haben solltest.
Es geht um dich. Ja. Kannst du nochmal sagen, wie viele Leute die Folgen hören?
Ich habe ja schon schön.
Ich habe gerade festgestellt, es ist ganz schön, wenn alle die Fragen beantworten, dann ist der Fokus irgendwie gleich.
Weil dein Ego die Frage auch gerne mit.
Das ist die Frage. Will ich mich einfach nur mit reinmischen und dir Platz klauen oder will ich ein Gemeinschaftsgefühl erzeugen?
Na sag doch, wovor hast du Angst?
Was?
Wovor hast du Angst?
Willst du, dass das eine Gemeinschaftsrunde wird oder möchtest du weiter im Fokus stehen und die Fragen für dich beantworten?
Ich möchte das nicht aussuchen müssen.
Ja, das verstehe ich auch. Entweder sagst du jetzt was, ansonsten beende ich das, dass alle das beantworten.
Da ich ja heute langsam bin, muss ich jetzt mal ganz kurz nachdenken. Aber grundsätzlich habe ich immer Angst vor körperlichen Krankheiten.
Gut. Woran möchtest du? Ich habe Angst vor Spinnen und vor.
Oh, die Fette, die da vorne.
Oh, die Fette, oh, die draußen sind richtig fette.
Ja, ja, die finde ich auch nicht gut. Spinnen finde ich auch furchtbar.
Okay. Was ist schlimmer, Spinne oder Schlange? Oder Kaninchen?
Spinne, auf jeden Fall.
Das ist wie, ob man Hund oder Katze mag. So ist es, ja, ob man Schlange oder Spinne hat.
Oh, nee, Schlangen finde ich nicht schlimm.
Ich auch nicht.
Nee. Könntest du anfassen. Ja.
Aber also die Frage, wovon man Angst hat, man hat ja vor ganz vielen Sachen
Angst. Ja, nur ja, ein Impuls. Klar, jetzt nicht so.
Menschen war dein Impuls. Das ist ja schon.
Oder das Momentane zum Beispiel interessiert mich manchmal auch. So. Okay. Was ist denn heute, was ist denn jetzt?
Stimmt, an Spinnen habe ich nicht gedacht, aber die mag ich auch nicht.
Oh, ich glaube, sonst dauert es lange, wenn man alle seine Ängste aufzählt.
Ja.
Das stimmt. Woran möchtest du im Moment an dir arbeiten? Du kannst es auch stilistisch sagen. Menschlich oder stilistisch?
Ja, stilistisch wäre das so, dass ich, glaube ich, anfangen möchte, Hintergrundelemente zu meinen Motiven hinzuzufügen. Mhm. Also jetzt nicht ganze Hintergründe, dass man so...
Universum.
So, ja, also genau.
Kosmos.
Das jetzt nicht. Cover. Ja, das jetzt nicht, aber vielleicht so wie so Nebenmotive, die so ein bisschen Impuls noch oder Hintergrundthema für das Motiv sind. Mhm. Sowas würde ich gerne machen.
Den Hintergrund, also um eine Stimmung zu erzeugen, wo, sage ich mal Beispiel, wo die Hexe schwebt? Oder,
ja, sowas. Ja. Mhm. So, um so ein bisschen mehr Geschichte erzählen zu können und nicht so ganz einsilbig zu sein.
Jetzt sind sie ja sehr freistehend und das ist dann immer dieses Motiv.
Genau, sozusagen. Aber man könnte mit so ein bisschen Hintergrundzusatz vielleicht mehr erzählen. Ja. Genau, so Kontext erzeugen, sowas fände ich, glaube ich, ganz, will ich mal ausprobieren, weiß ich nicht, vielleicht verwerfe ich das auch wieder halt, aber das, ich glaube, das könnte ganz schön aussehen. Mhm. Dadurch würden die Sachen auch ein bisschen flächiger werden, dann könnte man die mehr formen, dass es der Körperstelle, also
entsprechend
noch, besser mit der Körperstelle harmoniert vielleicht halt. Ja, das wäre sowas. Ansonsten natürlich, ja, man will ja immer sauberer arbeiten als bisher, also saubere, noch bessere Linien machen und solche Sachen halt, finde ich immer, ist immer eine Zielsetzung, die man immer hat halt irgendwie.
Schneller werden für dich wichtig?
Also nee.
Den Schmerz verkürzen oder?
Nö, eigentlich nicht.
Gehst du generell mit dem Schmerz um? Also wird man bei dir mit allen Salben, Substanzen, alles versorgt oder?
Nee, das klappt sich leider gar nicht halt hier.
Leider vor allen Dingen. Also man könnte mit allen.
Gerade haben noch ganz viele eine Nachricht geschrieben und vorformuliert an André, jetzt sind sie nicht.
Man kann aber mit jedem komplett in Folie und Creme eingewickelt zu dir kommen oder sagst du, oh nee, bitte nicht.
Eigentlich lieber nicht.
Ja.
Ja.
Was sind so lange, also ich meine, bist du schnell, bist du langsam, was ist so eine durchschnittliche Sitzung für einen Rippenbogen?
Also da, ich glaube wirklich durchschnittlich halt, also weder jetzt sehr langsam. Ich versuche das schon so. Ich finde, tätowieren kann man kann nicht wirklich schneller oder langsamer tätowieren, aber man kann den Prozess ein bisschen optimieren, dass es einfach schneller geht. Mhm. Und
Raucherpausen vermeiden.
Raucherpausen vermeiden, vielleicht nicht mitten nach Mittagessen gehen.
So. Alles schon gehört, ne? Ja. Das sind ja jetzt nicht wahre Geschichten.
Ja, wirklich.
Ich muss nochmal los.
Aber das sind ja Dinge, die euch sowieso nicht so mögen.
Nee, ich freue mich immer, wenn ich so die Geschichten höre und denke, ey, das ziehen Leute ernsthaft durch.
Mhm. Man sitzt da so als Kunde und blutet langsam vor sich hin.
Die packt dir mal eine Folie drauf.
Das
ist
echt
krass, ja. Das ist so schlimm.
Und dann wieder ran, vor allen Dingen.
Dann wieder ran, genau.
Ja. Nee, ja, so, aber so, also ich glaube, das ist so durchschnittlich.
Hast du ein Limit, wo du sagst, ey, länger mache ich nicht?
Meine Sitzungen sind so maximal 5 oder 6 Stunden. Mhm. Aber wirklich maximal.
Ja,
also,
wollte ich gerade sagen.
So. Also am Oberschenkel geht es vielleicht noch, aber ich finde generell hat man dann auch langsam keine Lust mehr, halt, genau wie du sagst.
Stimmt, wenn es noch so eine bequeme Wade ist. Oh. Ja. Ich finde so alles ab Stunde 4 wird dann...
Kann man schon mal so auf die Uhr gucken.
Ja. Fühlt sie dich ausgeschlossen?
Nee.
Nächste Frage, willst du eine Frage stellen?
Nee,
Weil du hast gerade so richtig gelangweilt, halt abwesend geguckt, während wir hier schön gekichert haben.
Ach so, nee. Hm. Ich habe gewartet. Ich habe mir nur den Pegel hier angeguckt. Gibt es denn, also das ist jetzt auch out of the Fragen hier, gibt es denn Tätowierer, also wenn du dann dich jetzt vielleicht so einer Entwicklung näherst, dass du da mehr Hintergründe und Kontext einbauen willst, gibt es dann doch Tätowierer, denen du folgst, wo du dir das anguckst? Gibt es Menschen, die du gerade toll findest oder?
Ja, natürlich gibt es Tätowierer, die ich toll finde, aber die haben jetzt nicht zwingendermaßen was mit meiner Stilrichtung zu tun. Also das könnten jetzt, sind zum Beispiel auch Sachen, die farbig sind halt oder so.
Ah, okay.
Wo ich die Komposition schön finde oder die Platzierung und die Harmonie zwischen der Platzierung und dem Motiv als solches.
Mhm. Hast du so Beispiele, die du so gerade supporten möchtest für Leute, die gerade...
Boah, das finde ich immer super schwierig.
Du musst halt viele ausschließen. Ne?
Ey, jeder sagt, ne? Wir kopieren unsere Namen. Wollen fünf Namen
kann haben. Ja, ich will nicht sagen, was sind meine Vorbilder. Einfach nur, wenn Leute mal so rumsurfen wollen, weil dieses Instagram-Universum ist ja so groß geworden. Und manchmal stehe ich auch davor, bin ich manchmal dankbar für einen Namen, wo ich denke, ach geil, kannte ich noch nicht.
Nee, aber ich finde, das ganze Spektrum ist ja so groß geworden, dass man ständig bei Instagram zum Beispiel Leute findet, die unfassbar gut sind halt und man irgendwie denkt so, wie habe ich noch nie vorher gesehen, das irgendwie, ne, oder? Also mir passiert das halt häufig. Ja, aber nee, das sind so ganz, manchmal sind das auch nur so kleine Details, die mir dann super gut gefallen, warum ich mir das immer wieder angucke. Ja, solche Sachen. Aber ich könnte das jetzt so generell, dass man das jetzt so die Top 5, kann ich nicht so gut.
Aber im Endeffekt musst du gucken, wem du folgst und dann, das ist ja auch im aktuellen Stand.
Ja, genau. Ja.
Wenn ich oder folgst du 5600 Leuten?
Kannst ja.
Du. Ja, Sebastian, der folgt einem. Nee, niemandem.
Niemand.
Immer noch niemandem?
Nee. Ich brauche die Werbung nicht. Wie gehst du denn mit der Werbung? Geht dir die Werbung bei sowas? Also guckst du denn diese Storylinien durch? Und ignorierst du Werbungen? Nervt dich sowas?
Nee, sowas nervt mich nicht. Das gehört ja so, Instagram ist halt einfach so ein Werkzeug, was ich benutze. Und manchmal, wenn ich müde bin oder in der Bahn sitze, falle ich auch ins Handy. Und
ja, oder? Nach dem Arbeiten.
In die Lupe reingefallen.
Keine Meditation, Buch, wäre schön, schlafen, reingefallen.
Ja, man fällt einfach ins Handy und sitzt weiterhin verkrümmt auf seinem Hocker und guckt noch eine halbe Stunde ins Handy.
Ja, halt. Ja,
voll gut. So ein Automat.
Hast du ein eingestelltes Limit?
Nee.
Was denn? Hab ich nicht.
Nein,
ist hast du?
Nein. Ich weiß nicht mehr, wie es geht.
Nee, ich weiß auch nicht. Ich wusste nicht, dass das geht. Kann man das machen?
Fürs Handy und für Instagram.
Ja?
Ja.
Das schaltet sich dann aus.
Nee, ich sag dir aber Zeit. Bescheid und dann erschreckt man sich kurz.
Wie bei den Kindern.
Ja, also sagt dann schon, Bildschirm. Du hast deine heutige Bildschirmzeit oder Instagramzeit erreicht. Dann denkt man so, ich habe 50 Minuten eingestellt.
25 Stunden erreicht.
Das wusste ich nicht, dass das geht. Aber ja. Ja, aber
kann man machen.
Ja, kann man.
Was ist deine größte Schwäche?
Ich kaufe mir gerne schöne Sachen und finde Dinge schön. Und mag die dann gerne haben.
Impliziert teuer.
Vielleicht.
Worauf könntest du niemals verzichten?
Auf diese Sachen.
Wie beschreibst du die Beziehung zwischen dir und deinem Körper?
Angespannt.
Angespannt?
Angespannt.
Möchtest du da näher drauf eingehen?
Nö, aber also...
Ihr seid noch nicht so richtig
Wir sind nicht so richtig warm geworden miteinander.
Das ist
sehr schwierig.
Bist du dir näher gekommen durch Tätowierungen oder hast du dich entfernt dadurch? Oder wie ist der Einfluss von deinen eigenen Tätowierungen auf dein Körpergefühl?
Oh, das
schöne Frage.
Ja, ich glaube, mir gefallen Tätowierungen an mir selbst sehr gut. Ja, das hat es besser gemacht. Ja.
Bist du vollständig tätowiert?
Nee, ich habe noch ein paar Stellen, aber nicht mehr so viele.
Handflächen, große Lücken oder so ganz große Körperpartien noch frei?
Ich glaube, die größte freie Stelle ist so Hand mit ausgestreckten Fingern. Mhm.
Mhm. Respekt.
Und auch nur noch eine davon.
Was war die letzte Tätowierung? Oder wie lange ist die her?
Da muss ich überlegen. Das ist schon vor Corona, glaube ich, also 2 Jahre ungefähr. Ich glaube, das waren die Sachen an der Handkante hier. Mhm. Oder das auf der Stirn. Ne, das auf der Stirn war nicht das letzte, aber das vorletzte, glaube ich.
Verrätst du, was das bedeutet?
Ja. Das ist auch eine ägyptische Schrift.
Mhm.
Stellt aber ein, also so eine Hieroglyphe stellt es einen Gegenstand dar. Das ist ein Geburtsmesser.
Mhm. Messer wie Schneidemesser oder ein Messer, der was misst?
Ein Symbol für ein Schneidemesser.
Okay.
Aber es ist nie wirklich ein Schneidemesser gewesen. Es ist auch als Gegenstand ein symbolischer Gegenstand.
Ach, okay.
Ja, also kein scharfes Messer, mit dem man schneidet, sondern es wurde in diesem Ritual der Mundöffnung benutzt, wenn die Seele den Körper verlässt oder dorthin einzieht.
Mhm.
Und als Symbol bedeutet es, das hat was mit Seth zu tun. Das Seth ist der einzige ägyptische Gott, der sich selbst erschaffen hat. Und dieses Geburtsmesser steht dafür, dass man nicht geboren worden ist, sondern sich selbst erschaffen hat oder sich selbst erzeugt.
Mhm.
Also das, was man ist, selbst macht.
Ja.
Smart.
Smart sagt man nicht mehr. Hab ich jetzt nicht.
Wer ist dieser Mann? Was soll ich dir sagen, was ich davon von diesem Mann halte?
Heute macht es mir wieder besonders viel Spaß mit dir.
Ich strebe nicht an, im Zeitgeist zu sein.
Ich weiß. Das meinte ich auch nicht auf den Zeitgeist bezogen. Ich erzähle das nachher. Was unterscheidet dich von den meisten Menschen deiner Generation?
Boah, im Moment kommt es mir so vor, dass mich am meisten mit meiner Generation unterscheidet, dass ich kein Reihenhaus habe.
44,
ja, stimmt. Ja. Und kein Auto.
Hast du Kinder?
Nein.
Immer noch nicht geschafft, ein Auto zu kaufen.
Ich hab's einfach nicht geschafft.
Ja, das war.
Manchmal ist man einfach zu spät dran.
Jetzt lohnt sich auch nicht mehr.
Nee, ich hab's verpasst einfach. Kacke.
Hast du Tendenzen, wieder zurück in die Heimat zu ziehen?
Nee.
Zur Ruhe zu kommen?
Nee, nicht wirklich.
diese Fragen kommen aus einem Fragespiel mit 90 Fragen, die verbinden.
Mann.
Von Beherzt. Ist nicht ein Sponsoring, weil ich habe es einfach gekauft und das erste Mal mit Sebastian allein gespielt.
Mhm.
Und habe es heute impulsartig trotzdem mit eingepackt. So.
Das heißt, jetzt kommen noch 80.
Jetzt kommen noch 80. Nee, das war ja nicht. Nee, jetzt kommt die letzte. Ja, jetzt kommt die letzte. Was war dein letztes Augen-zu- und Durcherlebnis?
Oh, ja. Boah, da muss ich auch richtig drüber nachdenken. Dafür habe ich keine Impulsantwort.
Wir haben Zeit. Wir bleiben so lange sitzen.
Ja. Was bedeutet, weißt du aber, ne? Also im Sinne von so. Sich trauen,
ja.
Irgendwie das zu machen oder
hierher zu kommen.
Ich habe es auch ein bisschen gedacht.
Die Antwort, die disqualifiziere ich langsam.
Warum?
Weil ich die schon zu oft gehört habe.
Also, uns langweilt es dann, oder was?
Langweilt mich.
Das tut mir sehr leid.
Nein.
Der
ich kann es vollkommen vorstellen.
Entertainment da.
Hm.
Wegen der allen genannten Punkten, die du schon heute wegen genannt hast.
In dieser langen Liste.
Menschenerwartungshaltungen, Performance-Druck und so weiter.
Ja.
Wie fandst du es jetzt am Ende?
Ich fand es sehr schön. Es hat Spaß gemacht mit euch. Es war sehr angenehm.
Kein Performance-Druck.
Nein.
Wie kann man dich denn jetzt erreichen? Deine Instagram-Seite? Man findet dich eigentlich unter André Hake.
Ja.
Ne?
Genau. Eigentlich nur da.
Wir verlinken das auch noch. Also E-Mail und so weiter gibt es sowieso nicht.
Mm-mm.
Okay.
Nee.
Und auch nicht in den Laden kommen und mal kurz Hallo sagen, sondern bitte immer anmelden vorher.
Ja, das wäre schön. Ja. Mhm. Ich bin auch nicht immer da, weil ich auch manchmal zu Hause zeichne und so. Und kann
man sagen. Ach so, wie viele Tage arbeitest du denn jetzt? Weil das nicht mehr 6.
4.
4, schön.
Und alles, was man dann von dir kaufen kann, Buch, Zeichnungen und so weiter, Bilder, findet man auch bei Instagram.
Ja.
Super. Wir danken dir sehr für das Gespräch.
Ich danke euch.
Ich danke dir.
Tschüss.
Tschüss.